Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, ich darf Sie zur 19. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz bedanken und zur ersten im neuen Jahr 2026. Damit verbinden möchte ich meine persönlichen besten Wünsche für ein erfolgreiches, fröhliches Jahr 2026. Das ist leider nicht jedem vergönnt gewesen, auch schon in den ersten Tagen, aber ich möchte es trotzdem gesagt haben. Ich freue mich auf eine weiterhin so kollegiale und produktive Zusammenarbeit hier im Ausschuss. Und weil wir viel zu tun haben werden in den nächsten Wochen in diesem Jahr, sind wir, glaube ich, auch der erste Ausschuss, der mit der Arbeit anfängt. Wie gesagt, ich darf mich noch mal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, aber vor allen Dingen bei den Sachverständigen, die heute mit wenigen Ausnahmen die Unbillen des Wetters und des Verkehrs überwunden haben und hierher gekommen sind. Das war nicht immer ganz einfach. Und trotzdem umso mehr danke ich Ihnen. Ich habe eben gerade den Hinweis bekommen, dass neben Herrn Dr. Oldenburger, der uns zugeschaltet ist, auch der Sachverständige Professor Dr. Thüsing sich wird zuschalten müssen, anders als es bisher vorgesehen war, weil er auf der Anreise, wo auch immer, wohl gestrandet ist. Das wurde uns jedenfalls mitgeteilt. Wenn es sich noch anders ergibt, dann freuen wir uns ebenfalls. Er ist im Hause. Okay, nun ist von Schneeverwehung im Hause selber, ich will es nicht vollkommen ausschließen, weil wir das eine oder andere Undichtigkeitsproblem des einen oder anderen Bauwerks haben, aber schwere Schneeverwehung wäre jedenfalls neu. Wir gucken mal. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, dass Sie da sind und darf Sie noch mal alle sehr herzlich begrüßen. Die 19. Sitzung habe ich bereits eröffnet und habe allerdings, das ist eine große Lässlichkeit, das soll in diesem Jahr dann nicht mehr passieren, vergessen, die Vertreter des BMJV ausdrücklich zu begrüßen. Ich habe das eben schon persönlich gemacht. Ich freue mich, dass Herr Parlamentarstaatssekretär Frank Schwabe bei uns ist. Ich freue mich, dass Herr Lemme als Leiter des Referats 1A2 mit Herrn Knoll Biermann und Frau Mothe hier sind und auch die weiteren Referenten begrüße ich sehr herzlich, Frau Runge-Randow und Herrn Dr. Engelmann sowie Frau Moos. Ich begrüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und darf Sie bitten, von Bild- und Tonaufzeichnungen während der Sitzung Abstand zu nehmen. Das wäre nämlich nicht nur, das wäre nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und nun kommen wir zur heutigen Sitzung. Der Gegenstand der Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung. Die Bundesregierung erläutert, dass § 1600 des Bürgerlichen Gesetzbuches regele, wer eine Vaterschaft anfechten könne. 1600 Absatz 2 und 3 BGB stehen zusätzliche Anforderungen auf, wenn ein mutmaßlich leiblicher Vater die Vaterschaft eines anderen Mannes anfechte, um selbstgerichtlich als Vater festgestellt zu werden und die Elternverantwortung auszuüben. Das Bundesverfassungsgericht habe durch Urteil vom 9. April 2024 § 1600 Absatz 2 und 3 Satz 1 des BGB für unvereinbar mit Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes erklärt und zugleich die Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung längstens jedoch bis zum 30. Juni 2025 angeordnet. Mit Beschluss vom 3. Juni 2025 habe das Bundesverfassungsgericht die Fortgeltungsanordnung bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung längstens jedoch bis zum 31. März 2026 verlängert und es erklärt auch den heutigen Termin und die allerdings Lösungsnotwendigkeit. Der Entwurf schlage mehrere Maßnahmen vor, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen und einen Wettlauf, um die Vaterschaft in Anführungszeichen zu vermeiden bzw. sachgerecht aufzulösen. Im Zentrum stehe eine Neuausrichtung der Anfechtung der Vaterschaft eines anderen Mannes durch den leiblichen Vater, um abhängig vom Lebensalter des Kindes den Grundrechten aller Beteiligten angemessen Rechnung zu tragen. Dazu gehörten Anpassungen in § 1600 und eine dazu passende Ausweitung der Anhörung des Kindes in Anfechtungsverfahren nach § 175 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. um dem leiblichen Vater nach Wegfall der die Anfechtung sperrenden sozialfamiliären Beziehungen zwischen Kind und rechtlichem Vater eine zweite Chance zu ermöglichen, werde die Möglichkeit zur Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Anfechtungsverfahrens vorgesehen. Ergänzt werde dies um weitere Regelungen, die Anfechtungssituationen oder Anfechtungsverfahren verhindern sollten, wo dies möglich erscheine. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einige Hinweise zum Verfahren hier in der Anhörung geben. Möglicherweise sind Sie mit denen schon vertraut. Wie üblich erhalten die Sachverständigen zu Beginn die Möglichkeit einer Eingangsstellungnahme. Und diese Dauer sollte 4 Minuten nicht überschreiten. Damit Sie das genau im Auge haben, läuft die Zeit auf dem Monitor mit. Und 30 Sekunden vor Ablauf der Zeit gibt es ein erstes akustisches Signal. Und bei Ablauf der Zeit gibt es ein zweites. Und im Zweifelsfall durch Ansprache des Sitzungsleiters ein drittes. Wir beginnen bei den Eingangsstellungsnahmen alphabetisch aufsteigend, also beginnen zunächst mit der Sachverständigen Frau Dr. Schibut und dann in der Reihe aufsteigend. Bei der Beantwortung von Fragen verfahren wir dann genau andersrum, also alphabetisch absteigend. Und auch dabei ist darauf zu achten, dass ein Zeitkontingent einzuhalten ist, nämlich pro gestellte Frage an Sachverständige 2 Minuten. Wenn mehrere Fragen an eine Sachverständige gestellt sind, dann addieren sich die 2 Minuten untereinander. Und Sie sind allerdings, das will ich ausdrücklich sagen, in der genauen Zuordnung des Zeitkontingentes, wenn Sie, sag mal, 6 Minuten Antwortmöglichkeit haben, sind Sie frei. Sie müssen also nicht zu jeder einzelnen Frage genau 2 Minuten reden, sondern eine Sachverhalt ist so komplex, da brauche ich 5 Minuten 40 und den Rest mache ich dann relativ fix. Das ist also auch möglich. Wir beginnen dann bei der Beantwortung mit Herrn Professor Dr. Thüsing. Die Abgeordneten wissen, wie wir bei den Fragerunden verfahren, nämlich in der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Unionsfraktion, jeweils 2 Abgeordnete der Fraktion der AfD und der SPD. Ah ja, vielen Dank, herzlich willkommen, Herr Thüsing, sowie 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Weil Sie damit geübt sind, erkläre ich das nicht im Einzelnen. Im Zweifelsfall gebe ich noch mal Hinweise. In den folgenden Fragerunden dürfen die Abgeordneten bei Wortteilung höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Und wir haben damit das Stärkeverhältnis der Fraktionen berücksichtigt. Sie melden sich bitte möglichst frühzeitig bei Fragewünschen, weil wir das hier vorne festhalten. Sollten wir etwas übersehen, schauen Sie uns besonders entschlossen an, dann merken wir es besonders gut. Im Zweifelsfall tippen Sie uns auf die Schulter. Noch die Hinweise, dass diese Anhörung öffentlich ist und live übertragen wird und später in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar ist. Und aufgrund der Aufzeichnung fertigen wir ein Wortprotokoll. Damit bin ich schon am Ende der einleitenden Mitteilung. Und wir können mitten in die Sache einsteigen. Und Frau Dr. Schibut, ich darf Ihnen das Wort für die Eingangsstellungnahme geben. Bitte sehr.
Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Eine alte Jura-Weisheit lautet, hard cases make bad law. Sinngemäß, komplizierte Einzelfälle sind keine geeignete Grundlage, um davon allgemeine Regelungen abzuleiten. Leider hat das Bundesverfassungsgericht diese Weisheit nicht berücksichtigt. Es hat eine hochstrittige und komplizierte Einzelfallkonstellation zum Anlass genommen für eine Grundsatzentscheidung. Deshalb sitzen wir heute hier und müssen uns mit dem systematisch eher nachrangigen Anfechtungsrecht eines nur leiblichen Vaters befassen, obwohl es im deutschen Abstammungsrecht wahrlich ganz andere und dringende Baustellen gibt. Als Gesetzgeber müssen Sie die Vorgaben aus Karlsruhe freilich umsetzen und der vorliegende Gesetzentwurf tut dies. Er schießt aber an mehreren Stellen über das verfassungsrechtliche Ziel hinaus. Eine einseitige Privilegierung des nur leiblichen Vaters hat das Bundesverfassungsgericht nicht vorgegeben. Das Grundgesetz verpflichtet vielmehr auch weiterhin zu einer umfassenden Interessenabwägung. Und da wundert es doch ein bisschen, dass etwa der besondere Schutz von Ehe und Familie oder das Elterngrundrecht der Mutter und des rechtlichen Vaters im gesamten Entwurf quasi keine Rolle spielen. Ich will hier mündlich aus Zeitgründen nur auf 3 Aspekte hinweisen. Erstens, Ein leiblicher Vater soll zukünftig in bestimmten Fällen anfechten können, obwohl zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater eine sozialfamiliäre Beziehung besteht. Machen Sie sich klar, was das für die bestehende Familie bedeutet, wenn die Anfechtung durchgeht. Dann hat das Kind eine Mutter, einen es möglicherweise tagtäglich versorgenden Vater, etwa den Ehemann der Mutter, der aber rechtlich eine persona non grata wird, weil stattdessen ein außenstehender Dritter der leibliche Vater ist und in die rechtliche Vaterposition kommt. Weil das für die Familien gravierende Auswirkungen haben kann, ist es ganz wichtig, die Fallgruppen sehr präzise zu fassen und eng zu sehen. Und das tut der Entwurf bislang nicht. Die Gesetzesbegründung behauptet, dass alle vier Fallgruppen in dem vorgesehenen Paragraphen 1600 Absatz 3 des Entwurfs vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben wären. Das stimmt aber nicht. Das Bundesverfassungsgericht fordert etwa keine unbestimmte und allgemeine Härteklausel zugunsten des leiblichen Vaters. Und das Bundesverfassungsgericht fordert auch nicht, dass eine Anfechtung möglich sein müsste, sobald der leibliche Vater sich nur ernsthaft um eine sozialfamiliäre Beziehung mit dem Kind bemüht hat. Wenn Sie das Urteil an dieser Stelle genau lesen, dann sehen Sie, dass das Gericht viel enger und präziser formuliert hat, dass nämlich der leibliche Vater sich frühzeitig und konstant um die rechtliche Vaterschaft bemüht haben muss. An dieser Stelle ist der Gesetzesentwurf unbedingt zu ändern und an den Wortlaut des Urteils anzupassen. Zweitens, auch bei der Frage, wie oft ein leiblicher Vater versuchen kann, in die rechtliche Elternstelle zu gelangen, geht der Entwurf viel zu weit über die Vorgaben hinaus. Das Bundesverfassungsgericht spricht von einer zweiten Chance für den leiblichen Vater. Der Gesetzentwurf sieht hingegen vor, dass ein leiblicher Vater faktisch unbegrenzt viele Chancen hätte, bis zur Volljährigkeit des Kindes immer wieder neue Verfahren einzuleiten. Stellen Sie sich vor, Sie werden alle paar Jahre gegen Ihren Willen in ein familiengerichtliches Verfahren verwickelt, vielleicht über mehrere Instanzen und immer mit der Angst, dass Ihre gesamte Familienstruktur erzwungenermaßen aufgebrochen und verändert wird. Das ist eine Horrorvorstellung für die bestehende Familie, weil sie niemals rechtliche Sicherheit findet. Und auch hier ist dringend eine Begrenzung notwendig, um den Grundrechten aller Beteiligten gerecht zu werden. Der dritte Punkt betrifft die Rolle des Samenspenders. Ein Samenspender ist historisch und nach dem Gesetzentwurf vorliegend auch unmissverständlich auch künftig nicht anfechtungsberechtigt. Der Bundesgerichtshof hat allerdings 2013 anders entschieden, contra legem, weshalb der Gesetzentwurf ausdrücklich klarstellen sollte, dass ein Samenspender weiterhin auch in Zukunft kein Anfechtungsrecht haben soll. Hard cases make bad law. Machen Sie als Gesetzgeber bitte nicht den gleichen Fehler wie das Bundesverfassungsgericht. Nehmen Sie diesen Einzelfall nicht zum Anlass, um unter Zeitdruck am Abstammungsrecht hier und da herumzudoktern. Der vorliegende Entwurf sollte nicht mehr reformieren als zwingend vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben, um nicht auch noch ungewollte Weichenstellungen vorzunehmen, die die große Reform des Abstammungsrechts auf lange Sicht hindern könnten. Keep it simple.
Vielen Dank, Frau Dr. Schebut. Ich darf das Wort weitergeben an Frau Dr. Niethammer-Jürgens. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank ebenfalls für die Einladung. Meiner Vorrednerin kann ich erst mal total beipflichten, dass wir ein neues Abstammungsrecht brauchen. Das ist, glaube ich, allen klar. Dass aber durch die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung jetzt was passieren muss, ist ebenfalls klar. Ich komme mal zu den positiven Änderungen, die sich gefunden haben gegenüber dem Referentenentwurf. Wir haben jetzt die Kindeswohlprüfung nach vorne gezogen, statt Absatz 3, 4. Damit hat es eine Stärkung bekommen. Die Regelungstechnik, was das Feststellungsverfahren angeht, mit der Beschreibung der Fallgruppen, halte ich im Gegensatz zu meiner Vorrednerin für klar, insbesondere auch hinsichtlich der letzten Fallgruppe. Und Fakt ist nur, das ist richtig, dass wir dann bei Satz 2 in dem 1600 eben bei einer 2-Väter-Möglichkeit nicht bestehen kann. Die Zuordnung passiert nur zu einem Vater. Wenn wir bei 1600 Absatz 5 Satz 3 sind, ist ja jetzt das Schutzregime erweitert worden von 6 Monaten, so wie noch der Entwurf es vorsah. Also das war schon Gespräch bei den Expertengesprächen. Ich halte das auch für richtig, das zu erweitern. Wir haben das auch noch mal gesagt. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit dieser Hemmung des Anfechtungsverfahrens, des Anfechtungsrechts, des biologischen Verfahrens? Das könnte aus meiner Sicht auch in der jetzigen Formulierung noch problematisch sein, denn er muss ja innerhalb von 2 Jahren rein. Da jetzt mal einfach nur aus der Praxis gesprochen, Verfahrenskostenhilfe, er muss was da wenigstens ansatzweise vortragen. Das wird für zu vielen, fürchte ich, Verfahren kommen, die, weil ohne dass man weiß, wie sie ausgeht, aber dann ist es schwierig. Ich kann es nur so sagen, weil ich noch nicht, also die 2-Jahresfrist ist richtig, aber die Hemmung dieser Anfechtungsfrist wird zu enormen Verfahren, zusätzlichen Verfahren führen. Problematisch sehe ich den neu hineingekommenen Paragraphen 185a, da sind wir bei der zweiten Chance. Das heißt, da ist ja formuliert eine Alternative durch das Wort oder, trotz Abstellung auf die aktuelle Situation, wie die sozialfamiliäre Beziehung sich in dem Moment ausgestaltet und dass der Amtsermittlung unterliegt, wäre zu prüfen, ob man dort das Wort oder streicht und in ein Wort und umwandelt. Fakt ist auch, und das sehe ich unabhängig davon meiner Vorrednerin, die, wie ich meine, dass das eben leider wieder nur einen kleinen Teil des notwendigen Abstammungsrechts regelt, ist, dass durch die vielen Verfahren, wo der leibliche Vater eine sozialfamiliäre Beziehung nachweisen muss oder nicht, sich der Kampf um familiäre Beziehungen in das Kindschaftsrecht 1671, 1684 verlagert. Und das ist das, was die Praxis am meisten besorgt. Danke.
Vielen Dank für diese Einführung. Und dann darf ich das Wort erteilen an den uns zugeschalteten Sachverständigen Dr. Oldenburger. Bitte, Herr Dr. Oldenburger.
Ja, guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende Regierungsentwurf gibt Anlass zu einleiten folgenden Hinweisen und Empfehlungen. Zur Vermeidung einer abstammungsrechtlichen Triage-Entscheidung, Kern der geplanten Neuregelung, ist es geboten, bei wechselseitiger Akzeptanz sowie Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft dem Anfechtenden mit Verantwortungswillen, das hat die Frau Kollegin Dr. Schebo auch schon ausgeführt, dem Kind abstammungsrechtlich ebenfalls als Vater zuzuordnen. Damit würde die gerichtliche Bewertung und Entscheidung darüber, ob dem Kind seine zweite Elternstelle genommen oder durch eine andere ersetzt werden muss, entfallen, was beispielsweise durch eine gerichtliche Feststellung den Anfechtenden entsprechend 1592-3 als weiteren Elternteil festzustellen erfolgen könnte. 1600 Absatz 6 des Entwurfs sieht Ausschlüsse des Anfechtungsrechts vor. Auch schon angesprochen, private Samenspender sind nicht enthalten. Personen aber, die keine Verantwortung für das Kind tragen, keine Elternrolle übernehmen wollen und die Keimzellen nur intentional zur Unterstützung Dritter zur Verfügung stellen, auch ohne den Weg über 1600 D Absatz 4 zu gehen, sollten ebenfalls vom Ausschluss erfasst und insoweit in 1606 einbezogen werden. Die im Referentenentwurf noch vorgesehene Hemmung der zweijährigen Anfechtungsfrist wurde in den Regierungsentwurf nicht übernommen. Folge ist, dass der Anfechtende gezwungen ist, auch bei absehbarer Erfolglosigkeit seines Antrags innerhalb von 2 Jahren eine gerichtliche Klärung herbeizuführen. Sehenden Auges aufgrund von beispielsweise bestehender schützenswerter sozialfamiliärer Beziehung einen nicht erfolgversprechenden Antrag stellen zu müssen, führt allerdings zu nicht unerheblichen vermeidbaren wirtschaftlichen Aufwand, also Gerichtsanwaltskosten und emotionalen Belastungen aller Beteiligten, insbesondere auch des Kindes, das angehört werden muss. Auch für die Bewertung der hinreichenden Erfolgsaussichten, beispielsweise beim VKH-Antrag, erscheint das durchaus problematisch. Also ein Hemmungstatbestand sollte daher in 16b Absatz 4 unbedingt aufgenommen werden. Man könnte hier an notarielle Urkunden konsensual übereinstimmende Erklärungen denken. Elternrollen müssen insgesamt schnell und klar zugewiesen werden. Für die Entwicklung des Kindes ist das Vertrauen darauf, dass diese Zugehörigkeit von Bestand ist, wichtig. Entfällt eine vormals schwerende sozialfamiliäre Beziehung des Vaters zum Kind, bestehen, so hat es das Bundesverfassungsgericht auch ausgeführt, keine ausreichend gewichtigen Gründe, die Anfechtung auszuschließen, wenn, und das ist wichtig, der Anfechtende zur Übernahme von Elternverantwortung bereit ist und diese tatsächlich auch ausübt. In diesen Fällen ist in der Vergangenheit eine solche zerbrochene sozialfamiliäre Beziehung nicht mehr schützenswert. Dem entspricht der 185a Absatz 1 FamFG-Entwurf nicht, denn er nimmt das Ende der sozialfamiliären Beziehung und eine neue zum Anfechtenden lediglich alternativ, nicht aber notwendigerweise kumulativ als Restitutionsgründe auf. Das ist zu korrigieren und es wäre auch begrüßenswert, die Voraussetzungen des 16 Absatz 2, Satz 2 Nummer 2 und 3 vielleicht als Prüfungsmaßstab aufzunehmen. Abschließend, das Vertrauen in den Bestand des Abstammungsstatus wird nicht durch die aktuelle Regelung im 185a Absatz, Satz 2 FamFG übernommen. Tatsächlich und zeitlich nicht reglementierte Restitutionsverfahren verletzen genau diesen Vertrauenstatbestand. Dieser 185 Absatz 2 Satz 2 ist daher zu streichen. Unbeschränkte Wiederaufnahmemöglichkeiten widersprechen Statusklarheit und Beständigkeit und missachten im Übrigen die verfassungsrechtlich gebotene Kindeswohlausrichtung. Das soweit einleitend von mir. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Oldenburger. Ich darf das Wort weitergeben an Frau Dr. Pernies. Schalten Sie bitte das Mikrofon ein. Vor Ihnen befindet sich eine Taste.
So, vielen Dank. Der vorliegende Gesetzentwurf wird den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts meines Erachtens im Wesentlichen gerecht, enthält aber einen kritischen Punkt. Der Entwurf hält dieses verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden an der auf 2 Elternteile begrenzten Elternschaft und an dem grundsätzlichen Anfechtungsausschuss bei Bestehen einer sozialfamiliären Beziehung zwischen rechtlichem Vater und minderjährigem Kind fest. Mit der nun in Absatz 3 Satz 2 des Entwurfs vorgesehenen Regelung werden die vom Bundesverfassungsgericht als problematisch aufgeführten Konstellationen als Ausnahmetatbestände vom Anfechtungsausschluss aufgegriffen. Dies erweitert die Anfechtungsmöglichkeit des leiblichen Vaters, jedenfalls nach den Buchstaben des Gesetzes, in dem vom Bundesverfassungsgericht geforderten Sinne. Nicht unbedenklich ist indes, dass der Erfolg der Anfechtung stets zusätzlich von einer Kindeswohlprüfung abhängen soll in diesen Fällen. Diesbezüglich wird sich erst in der Rechtspraxis erweisen müssen, ob hiermit tatsächlich, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, ein effektiver Weg für den leiblichen Vater eröffnet ist, um die Stellung als rechtlicher Vater zu erlangen. Zweifel bestehen insoweit mit Blick auf die Rückausnahmen in Absatz 3 Nummer 2 Satz 3 und 3 des Entwurfs, weil in diesen Konstellationen lediglich eine sozialfamiliäre Beziehung des rechtlichen Vaters zum Kind Berücksichtigung finden kann, weil eine solche des leiblichen Vaters zum Kind gerade nicht besteht und das, obwohl er dies nicht zu vertreten hat. Hier steht zu befürchten, dass die Tatsachengerichte die Erforderlichkeit des Fortbestands der bisherigen rechtlichen Vaterschaft im Regelfall bejahen, sodass das Anfechtungsrecht des leiblichen Vaters ausgehöhlt wird und eher eine Lehrformel bleibt. Die Anknüpfung an der Prüfung des Kindeswohls im Einzelfall ist für das Statusrecht auch nicht zielführend, weil die hierfür maßgeblichen Rahmenbedingungen wandelbar und seine zukünftige Ausprägung nicht verlässlich vorhersehbar ist. Die Ehe der Kindeseltern kann zerbrechen. Das Verhältnis zwischen rechtlichem Vater und Kind kann sich eintrüben oder auch ganz entfallen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse können sich verändern. Das Abstammungsrecht, die abstammungsrechtliche Zuordnung im Statusrecht bleibt aber. Zwar ist auch das Elternrecht aus Artikel 6 am Kindeswohl orientiert. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt insoweit aber eine Typisierung durch allgemein abstrakte Regelungen und verlangt keine Kindeswohlprüfung im Einzelfall. Die genauen Prüfungsmaßstäbe für die Erforderlichkeit für das Kindeswohl sind auch nicht vorgegeben und es besteht damit die Gefahr einer Einzelfalljudikatur und Rechtszersplitterung. So mag man sich zum Beispiel die Frage stellen, inwieweit, ob und inwieweit Einkommen und Vermögen von rechtlichem leiblichem Vater bei der Kindeswohlprüfung eine Rolle spielen. Immerhin hängen daran Erbrechte und Unterhaltsrechte. Die vorgenannten Bedenken könnte man mit einer Zuweisung, einer grundsätzlichen Zuweisung der rechtlichen Vaterschaft in diesen Fällen an den leiblichen Vater begegnen, ergänzt durch eine lediglich flankierende, korrigierende Kindeswohlprüfung, wenn eine Kindeswohlgefährdung durch die Anfechtung im Raum steht. Gegen die Vermutungstatbestände an sich ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden. Sie sind praxistauglich und lebensnah, erweitern die Anfechtungsmöglichkeit des leiblichen Vaters. Gleiches gilt auch für die Regelungen zur sogenannten zweiten Chance, nämlich der Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Anfechtungsverfahrens, wenn sich Veränderungen mit Blick auf die sozialfamiliäre Beziehung einstellen. Zum Schutz der sozialen Familie könnte insoweit aber in Erwägung gezogen werden, die Wiederaufnahmemöglichkeit auf einmal zu begrenzen oder auch die Frist eventuell zu verlängern. Soweit mit Blick auf die Vaterschaftsanfechtung durch den leiblichen Vater beim volljährigen Kind ein Vetorecht des volljährigen Kindes vorgesehen ist, wird dem Willen des volljährigen Kindes und nicht mehr schutzbedürftigen Kindes Vorrang vor den Interessen des leiblichen Vaters eingeräumt. Auch wir alle sind volljährige Kinder. Da werden also die Interessen des Kindes vor die Interessen des leiblichen Vaters gestellt und das vor dem Postulat des Verfassungsgerichts möglichst das Abstammungsrecht mit der Vaterschaft in Einklang zu bringen. Gegen die Neuregelung zum Recht der Anerkennung des Kindes ist nichts einzuwenden. Sie sind hilfreich, entlasten die Familien, vermeiden Anfechtungsverfahren und tragen zur Entbürokratisierung bei.
Frau Dr. Pernice,
ich bin fertig. Ich bin fertig. Noch ein Satz zur Anhörung. Die ist konsequent, wenn man die Kindeswohlprüfung haben will, die erweiterte Anhörungspflicht. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Und dann können ja Vertiefungsmöglichkeiten bestehen ja noch in der Fragerunde. Ja. Frau Schwab, darf ich das Wort erteilen? Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Vorsitzende Müller, sehr geehrte Abgeordnete, liebe VertreterInnen der Bundesregierung, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute aus der Perspektive von Kindern, Jugendlichen und Familien. Mein Maßstab dabei ist unsere Definition von Familie. Für das Zukunftsforum Familie ist Familie überall dort, wo Menschen verbindlich füreinander Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und sich Zuwendung schenken. Diese Realität prägt Millionen Kinder in Patchwork-, Regenbogen- und Co-Parenting-Familien. Und sie ist der Maßstab für meine Bewertung dieses Gesetzentwurfs. Ich möchte drei Punkte kurz skizzieren, lade Sie aber ausdrücklich ein, diese nachher mit mir vertieft zu diskutieren. Erstens, Kindeswohl. Der Entwurf stärkt in vielen Konstellationen die Rechte leiblicher Väter, auch ohne tragfähige soziale Beziehung zum Kind, und schwächt zugleich bestehende rechtliche und soziale Elternschaften. Besonders problematisch sehe auch ich die zweite Chance. Denn in der Ausgestaltung des Entwurfs bleibt es, wie jetzt schon skizziert, nicht nur bei dieser einen Chance. Es könnte nämlich faktisch zu einer dritten, vierten, fünften Chance kommen, sobald sich Lebensumstände ändern. Für Kinder bedeutet das einen dauerhaften Schwebezustand ihrer rechtlichen Familie. Kinder brauchen aber Verlässlichkeit, Kontinuität und Vertrauen. Ein Rechtssystem, das Elternschaft immer wieder zur Disposition stellt, erzeugt Loyalitätskonflikte und Bindungsrisiken. Deshalb muss die zweite Chance auf genau eine begrenzt und nur unter kumulativen Voraussetzungen eröffnet werden. Dafür muss im Gesetzentwurf lediglich das kleine Wörtchen oder mit und ersetzt werden. Entscheidend ist für uns außerdem, für das Kindeswohl ist soziale Elternschaft, also wer tatsächlich da ist und Verantwortung übernimmt, wichtiger als reine Biologie. Zweiter Punkt, Schutz vor Gewalt. Positiv ist, dass der Entwurf Gewaltkontexte ausdrücklich benennt. Unzureichend ist jedoch, dass leibliche Vaterschaft weiterhin an Geschlechtsverkehr anknüpft, ohne zwischen einvernehmlich und nicht einvernehmlich zu unterscheiden. So können auch Täter sexualisierter Gewalt Anfechtungsrechte erhalten. Betroffene Frauen und Kinder könnten gezwungen sein, sich ihrem Gewalttäter in gerichtlichen Verfahren zu stellen, teils mehrfach. Das widerspricht den Schutzpflichten aus der Istanbul-Konvention. Und hier braucht es ganz klare Ausschlüsse und wirksame Schutzmechanismen. Drittens. Ich sehe viele verpasste Reformchancen. Der Gesetzentwurf bleibt im System von zwei Elternstellen und schafft somit den Wettbewerb zwischen zwei Vätern nicht ab, sondern organisiert ihn lediglich neu. Dabei gäbe es längst bessere Lösungen, wie die einvernehmliche Mehrelternschaft. Sie kann Konflikte entschärfen und entspricht schon heute der gelebten Realität, beispielsweise vieler Patchwork-Familien, in denen mehrere Erwachsene gemeinsam Verantwortung für die Kinder übernehmen. Was bislang fehlt, ist lediglich ein rechtlicher Rahmen, der diese Familien mit klaren Rechten und Pflichten ausstattet. Gerade weil das Abstammungsrecht anlässlich dieses Urteils geöffnet wurde, hätte diese Reformchance genutzt werden müssen. Zeit wäre meiner Meinung nach gewesen. Es gab Vorarbeiten im BMJV in der Schublade. Ich frage mich, was fehlte. Ob das wohl der politische Wille ist? Zum Schluss. Ein modernes Abstammungsrecht muss Beziehungen schützen, Verantwortung anerkennen und Vielfalt ermöglichen, statt Familien in Unsicherheit und veraltete Schablonen zu zwängen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Das Wort hat nunmehr Frau Professor Dr. von Schillier. Bitte.
Vielen Dank. Auch ich bedanke mich herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme. Der vorliegende Gesetzentwurf reagiert auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. April 2024, bleibt jedoch auf einer punktuellen Ebene und verschiebt bestehende Probleme, statt sie systematisch zu lösen. Die isolierte Reform verstärkt bestehende Inkonsistenzen und erzeugt neue Rechtsunsicherheiten. Ich möchte da vier Problembereiche herausgreifen. Erstens. Die pauschalisierende Aufwertung der genetischen Elternschaft. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich klargestellt, Elternschaft ist kein rein biologischer Status, sondern ein auf Verantwortung angelegtes Verhältnis. Die genetische Verbindung ist relevant, aber nicht für sich genommen ausschlaggebend. Sie gewinnt erst ihr Gewicht im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder zumindest von Beginn an angestrebten sozialen Eltern-Kind-Beziehung. Der Gesetzentwurf trägt dieser Vorgabe nur unzureichend Rechnung. Das zeigt sich zum einen in der vorgesehenen Anfechtungsmöglichkeit des biologischen Vaters wegen grober Unbilligkeit. Danach kann der biologische Vater eine bestehende sozialfamiliäre Vaterschaft auch dann angreifen, wenn er selbst nie Verantwortung für das Kind übernommen hat oder übernehmen wollte. Dass der biologische Vater allein durch seine genetische Verbindung die von gelebten Verantwortungsbeziehungen geprägten Statusverhältnisse innerhalb der rechtlichen Familie mitgestalten können soll, widerspricht der Konzeption des Elternrechts aus Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz. Besonders deutlich wird das Übergewicht der genetischen Verbindung auch bei der Ausgestaltung der zweiten Chance. Wir haben es schon gehört. Das Bundesverfassungsgericht hält eine erneute Anfechtungsmöglichkeit des biologischen Vaters dem Grunde nach für geboten, allerdings nur unter sehr engen Voraussetzungen. Entscheidend ist, dass die sozialfamiliäre Beziehung zum rechtlichen Vater endgültig weggefallen ist und dass der biologische Vater selbst eine sozialfamiliäre Beziehung zum Kind hat. Der Gesetzentwurf löst diese Anforderungen jedoch voneinander, stellt sie in Alternativität und verfehlt damit den verfassungsrechtlichen Grundgedanken. Dieser Widerspruch zu den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts beeinträchtigt die Rechtssicherheit und belastet die bestehende Familie, insbesondere die betroffenen Kinder. Dies wird verstärkt durch die aktuell zahlenmäßig unbegrenzte Möglichkeit der Wiederaufnahme. Eine weitere Gefahr der Priorisierung der nur genetischen Verbindung zeigt sich in Konstellationen der Samenspende. Elternschaft im Sinne des Grundgesetzes ist kein bloßer biologischer Status, sondern ein auf Verantwortung angelegtes Rechtsverhältnis. Gerade daran fehlt es aber typischerweise bei der Samenspende. Der Gesetzentwurf behandelt den Samenspender gleichwohl potenziell wie einen biologischen Vater. Es bedarf einer klaren Abgrenzung zwischen verantwortungsbegründender Elternschaft und bloßer genetischer Mitwirkung. Ein Samenspender darf nicht über das Anfechtungsrecht mit den rechtlich sozialen Eltern um den Elternstatus konkurrieren. Schließlich verfestigt der Gesetzentwurf mit der Einführung der Unanfechtbarkeit der Mutterschaft eine auf das Geschlecht bezogene Ungleichbehandlung bei der Zuordnung als Elternteil. Diese asymmetrische Behandlung ist verfassungsrechtlich zweifelhaft und erzeugt erhebliche Wertungswidersprüche. Da diese weitreichende gesetzgeberische Vorfestlegung nicht zwingend durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts veranlasst ist, sollte diese Norm gestrichen werden. Diese Einzelprobleme haben eine gemeinsame Ursache, das Festhalten am binärgeschlechtlichen Eltern-Kind-Modell. Zwei Elternmodell. Artikel 6, 2 Absatz 1 schützt jedoch mehr als zwei Eltern-Kind-Beziehungen, unabhängig vom Geschlecht der Elternteile. Und das Bundesverfassungsgericht hat die Möglichkeit der einfachrechtlichen Mehrelternschaft ausdrücklich eröffnet. Das starre Zwei-Eltern-Modell führt unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen dazu, dass verfassungsrechtlich geschützte Beziehungen systematisch ausgeschlossen und Konkurrenzsituationen immer wieder neu erzeugt werden. Der Gesetzentwurf verpasst leider aktuell die Chance, die vom Bundesverfassungsgericht aufgezählten Fragen kohärent und kindeswohlorientiert weiterzuentwickeln. Am jetzigen Punkt erscheinen 4 Anpassungen besonders dringlich. Eine konsequente Verknüpfung der genetischen Verbindung mit der tatsächlichen oder von Beginn an ernsthaft angestrebten Verantwortungsübernahme im Anfechtungsrecht des biologischen Vaters. Eine Anknüpfung der zweiten Chance kumulativ an den endgültigen Wegfall der Sozialfamilienbeziehung zwischen rechtlichem Vater und Kind und eigener bestehender Sozialfamilienbeziehung des biologischen Vaters. Eine klare Einordnung des Samenspenders als Unterstützer, nicht als Elternteil. Ein Verzicht auf die Unanfechtbarkeit der Mutterschaft und zeitnah zu einem geschlechtsunabhängigen Zuordnung und zugunsten von gegebenenfalls mehr als 2 Elternteilen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Und ich darf nunmehr das Wort an den Sachverständigen Professor Dr. Thüsing, der ebenfalls zugeschaltet ist, erteilen. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier gehört zu werden. Dieser Gesetzgebungsentwurf hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Es gab eine intensive Diskussion des Referentenentwurfs. Sie werden an den damaligen, ja, sehr zahlreichen Stellungnahmen gemerkt haben, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben. Ganz überwiegend wurde ja der Grundduktus dieses Entwurfs begrüßt und auch die qualitative Ausführung besonders hervorgehoben. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Das ist nicht selbstverständlich. Das Vaterschaftsrecht ist von der Natur der Sache eine sehr sensible Angelegenheit. Es handelt sich um einen Rechtsvorgang, der tief in gewachsene Familienkonstellationen eingreifen und zu erheblichen emotionalen Belastungen für die beteiligten Personen führen kann. Umso mehr gilt es, die verschiedenen Interessen und Schutzgüter, die verfassungsrechtlich ja durch Artikel 6 zu Recht geschützt sind, in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Das versuchen Sie und Sie tun das gut. Um diese Schutzgüter vielleicht ganz am Anfang mal zu skizzieren, weil wir haben ja nun mal einen verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt dieses Gesetzgebungsentwurfs. Auf der einen Seite steht die rechtliche Familie, die in ihrem Bestand und Zusammenleben vor dem Einfluss und dem Eingriff außenstehender Personen geschützt werden soll. Hierbei steht auch und insbesondere das Kindeswohl im Vordergrund. Meist besteht bereits eine gewachsene sozial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater. Diese Beziehung ist nicht zuletzt zum Zweck der ungestörten Entwicklung des Kindes unbedingt schützenswert. Außerhalb der rechtlichen Familie steht in dem für uns heute und dem vorliegenden Entwurf maßgeblichen Vaterschaftsanfechtungssituationen ein Mann, der seinerseits behauptet, leiblicher Vater des Kindes zu sein. Er behauptet das ja erstmal nur und versucht, die rechtliche Vaterschaft zu erlangen. Auch diese Situation, in der er zu erreichen versucht, dass die rechtliche Situation aus seiner Sicht die tatsächliche Situation abbildet, ist emotional äußerst belastend und darf nicht unterschätzt werden. Was die Betrachtung der Gegensätzlichkeit der skizzierten Verfassungsgüter verdeutlicht, es handelt sich trotz des Wortes Anfechtung, das man im bürgerlichen Recht ja aus der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre kennt, nicht um eine Beseitigung eines harmlosen Rechtsgeschäfts, sondern um einen Eingriff in eine verfassungsrechtlich geschützte, emotional gewachsene und hochsensible Struktur der Familie. Ein gutes Recht schafft es hierbei, einen Ausgleich zu finden, in der die beteiligten Rechte an die Hand gegeben werden, um ihre Interessen zu verfolgen, die aber gewachsene Strukturen bei der Ausübung nicht beeinträchtigt oder so wenig beeinträchtigt wie möglich, vor allem aber nicht zerstört. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung zum Vaterschaftsanfechtungsrecht, die ja nun knapp 2 Jahre vergangen ist, seine Neujustierung dieser Schutzgüter im geltenden Recht notwendig gemacht. Im Kern stellte das Gericht fest, dass § 1600 Absatz 2 BGB, der die Sperrwirkung der Vaterschaftsanfechtung des leiblichen Vaters bei Bestehen einer sozial-familiären Bindung zwischen dem rechtlichen Vater und dem Kind vorschrieb und bis zum Ablauf der Fortgeltungsanordnung im März 2026 immer noch vorschreibt, das müssen wir uns in Erinnerung berufen, die Interessen des leiblichen Vaters nicht ausreichend berücksichtigt und mit Blick auf die Grundrechte auf Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz verfassungswidrig ist. Zudem müsse laut dem Bundesverfassungsgericht dem leiblichen Vater auch beim späteren Wegfall des zu sperrenden Umstands eine, wir haben es heute schon mehrfach gehört, zweite Chance zur Vaterschaftsanfechtung eingeräumt werden. Der Umsetzung dieser Vorgaben dient der vorliegende Gesetzesentwurf. Dabei nimmt er auch die Gelegenheit wahr, weitere Punkte anzupassen. Künftig soll es möglich sein, dass mittels einer Dreiererklärung, also in Konstellationen, in denen sich alle Beteiligten einig sind, der leibliche Vater auch der rechtliche Vaterschaft einfach erlangt werden kann. Eine andere bestehende rechtliche Vaterschaft sperrt dies nicht mehr. Damit ist ein Vaterschaftsanfechtungsprozess in diesen Konstellationen nicht mehr notwendig, was zur Entlastung aller Beteiligten und auch der Gerichte führen soll. Und das ist gut so. Zudem kam es in der Vergangenheit zu Konstellationen, in der ein Mann, der nicht der Vater des Kindes war, in einem laufenden Vaterschaftsanfechtungsprozess die rechtliche Vaterschaft mithilfe der Mutter annahm, um durch die bestehende sozialfamiliäre Bindung zum Kind eine Anfechtung des leiblichen Vaters zu verhindern. Auch die Möglichkeit einer solchen, Stichwort Sperrvaterschaft, wird durch die Anpassung des vorliegenden Gesetzentwurfs unterbunden. Und ob das ein Wert und es ist gut, dass der Gesetzgeber hier voranschreitet. Die zum Referentenentwurf geäußerte Kritik wurde ebenfalls aufgenommen und im nunmehr vorliegenden Entwurf umgesetzt. Beispielsweise berücksichtigt § 1600 Absatz 5 des Entwurfs, der die sozialfamiliäre Bindung definiert, nun die Verfahrenstauer der Vaterschaftsanfechtungssachen. Bezüglich der Ausgestaltung der zweiten Chance wurden zum Referentenentwurf bereits viele Bedenken geäußert. Diese wurden versucht durch § 185 Absatz 2.
Sachverständiger Thüsing, ja? Wir sind etwas über die Zeit und müssten
das
dann...
Das bedauere ich sehr. Sie haben das, eine gute Arbeit
nicht,
gemacht.
Da geht es Ihnen nicht anders als uns. Ja. Aber das ändert am Sachverhalt nichts. Erstmal vielen herzlichen Dank. Und dann müssten die Fragen zur Vertiefung in der Fragerunde oder in den Fragerunden gestellt werden.
Selbstverständlich. Pardon.
Okay, alles gut. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank nochmal an die Sachverständigen. Wir starten jetzt mit der Fragerunde und es liegen bisher folgende Frageanmeldungen vor. Ich trage es mal insgesamt vor. Zunächst der Kollege Heveling, CDU-CSU-Fraktion, die Kollegin Hiel, CDU-CSU-Fraktion, gefolgt vom Kollegen Demir, der SPD-Fraktion, dem Kollegen Limburg, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Willnert von der Fraktion Die Linke und schließlich die Kollegin Heselhaus von der SPD-Fraktion. Herr Kollege Meyer-Soltau von der AfD-Fraktion hat sich ebenso gemeldet. Es können noch weitere Meldungen, wie gesagt, bis zum Erreichen des jeweiligen Fragekontingentes erfolgen. Und ich erteile zunächst das Wort dem Kollegen Heveling. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann möchte ich mal vertiefend, um das Bedauern von Herrn Professor Thüsing zu beseitigen, zwei Fragen an Herrn Professor Thüsing richten. Zunächst die Frage, wie schätzen Sie die Kritik ein, dass der vorliegende Entwurf die Gelegenheit nicht nutzt, um das Vaterschaftsrecht grundlegend zu verändern, um beispielsweise eine Mehreltern- oder Mehrvaterschaft einzuführen? Und die zweite Frage, welche Probleme, wenn Sie das noch etwas vertieft darstellen können, welche Probleme sehen Sie bezüglich der Einräumung einer zweiten Chance des leiblichen Vaters bei der Vaterschaftsentfechtung nach dem vorliegenden Regelungsvorschlag?
Vielen Dank. Wir sammeln. Es hat jetzt das Wort die Kollegin Hiel.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Meine beiden Fragen gehen an Frau Dr. Pernis. Die erste Frage ist, der Entwurf sieht ja vor, dass durch die Anpassungen in den Paragraphen 1600 BGB und 175 FAMFG das Anfechtungsverfahren klarer und zielgerichteter werden soll. Welche positiven Auswirkungen erwarten Sie sich von diesen Regelungen in der Praxis, insbesondere in Bezug auf die Effizienz und die Fairness des Verfahrens oder der Verfahren? Und die zweite Frage wäre, wie beurteilen Sie im vorliegenden Gesetzentwurf die austarierte Balance zwischen den Rechten des leiblichen Vaters und den Rechten des rechtlichen Vaters im Rahmen der Vaterschaftsanfechtung und hier insbesondere vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben und der starken Betonung des Kindeswohls? Dankeschön.
Vielen Dank. Wir fahren fort mit dem Kollegen Demir.
Von meiner Seite auch erstmal vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Professorin Schelia. Die eine Frage geht in die Richtung, was hier auch grundsätzlich kritisch angemerkt worden ist, Samenspender. Können Sie da nochmal erläutern, was sich in dem Gesetzentwurf ändern müsste und warum? Auch vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesgerichtshofs. Das wurde ja hier auch noch mal ausgeführt. Genau, das ist die erste Frage. Die zweite Frage, da geht es um die Definition von sozialfamiliären Beziehungen. In § 1600 Absatz 5 werden die Kriterien für eine sozialfamiliäre Beziehung erläutert. So heißt es dort, eine sozialfamiliäre Beziehung nach Absatz 3 oder 4 besteht, wenn der Mann für das Kind tatsächliche Verantwortung trägt. Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, wenn der Mann mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Da würde ich Sie bitten, das auch noch mal kritisch einzuordnen und ob für Sie auch noch andere Kriterien einfallen, die diese Beziehung definieren könnten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Nunmehr hat das Wort der Kollege Limburg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite zunächst mal vielen Dank an Sie alle für die sehr umfangreichen und differenzierten Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Lucy Cibut. Zum einen geht auch in die Richtung sozusagen Auswirkungen in der Praxis. Welche nach Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung in familiengerichtlichen Sachen, welche Auswirkungen wird der Gesetzentwurf auf die Arbeit an Familiengerichten haben, insbesondere hinsichtlich der ja dann notwendigen Abwägungsentscheidung zwischen dem rechtlich-sozialen Vater und dem biologischen Vater und der Berücksichtigung des Kindeswohls in diesen Entscheidungen. Welche Auswirkungen erwarten Sie da? Und die zweite Frage knüpft auch an die gerade gestellte Frage. Mehrere Sachverständige, Sie ja auch, haben den Aspekt der sogenannten privaten Samenspende angesprochen. Der findet ja nun keine, haben Sie ja auch gesagt bereits eingangs, keine explizite Erwähnung. In welcher Form sollte es aus Ihrer Sicht denn eindeutig geregelt werden, um hier Rechtsklarheit für alle Beteiligten, Erwachsenen, aber auch die Kinder zu schaffen?
Herzlichen Dank. Frau Kollegin Willnert.
Vielen Dank auch an alle Sachverständigen. Vielen Dank für die Ausführungen. Meine zwei Fragen richten sich an Frau Schwab. Frau Schwab, wie bewertet das Zukunftsforum Familie e.V. die Auswirkungen des Gesetzesentwurfs auf das Kindeswohl, wenn biologische Abstammungen und Anfechtungsverfahren gegenüber Sozialfamilienbeziehungen aufgewertet wird? Und welche entwicklungspsychologischen Risiken sieht das Zukunftsforum Familie e.V. für Kinder durch den Gesetzesentwurf, insbesondere dadurch, dass rechtlich-soziale Elternschaft wiederholt in Frage gestellt werden kann? Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt ist an der Reihe Frau Kollegin Heselhaus.
Herr Vorsitzender, vielen Dank und herzlichen Dank an alle Sachverständigen fürs Kommen. Ich habe jeweils eine Frage an Dr. Oldenburger und an Frau Professor Dr. von Schelier. Und zunächst an Herrn Dr. Oldenburger eine generelle Frage. Wie könnten die gelebten Familienrealitäten gleichgeschlechtlicher Paare in diesem Gesetzesentwurf Ihrer Meinung besser und gerechter abgebildet werden, auch im Hinblick auf den Verfassungsgerichtsurteil, der ja die Möglichkeit auch einer Mehrelternschaft durchaus vorsieht? Und die Frage an Frau Professor Dr. von Schelia. Sie hatten eben zur zweiten Chance auch ausgeführt und deswegen an der Stelle nochmal die Frage, können Sie das bitte nochmal detaillierter ausführen, ob Sie hier die Möglichkeit der Gefahr für das Kindeswohl sehen, wenn der Anfechtungsberechtigte zahlenmäßig unbegrenzt Anfechtungsverfahren einleiten kann? Danke.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Meyer-Soltau, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte Frau Dr. Niethammer-Jürgens fragen, ist abzuschätzen, wie viele Verfahren zu erwarten sind, ist vielleicht etwas schwierig. Beziehungsweise die wichtigere Frage, sind die Familiengerichte aktuell eigentlich auf diesen Verfahrenszuwachs vorbereitet, beziehungsweise können die das überhaupt abarbeiten? Danke.
Vielen Dank. Und zum Abschluss der ersten Fragerunde erteile ich das Wort an die Kollegin Ataolu.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne beide Fragen an Frau Dr. Niethammer-Jürgens stellen. Zum einen würde mich aus anwaltlicher Sicht interessieren, ob Sie eine hinreichende Rechtssicherheit für die Beratung der Beteiligten sehen, auf den Gesetzentwurf bezogen, insbesondere im Hinblick auf die unbestimmten Rechtsbegriffe wie die sozialfamiliäre Beziehung und auch auf die vorgesehenen Fallgruppen. Und die zweite Frage wäre, wie Sie den Verzicht auf eine Übergangsregelung für bereits ausgesetzte oder abgeschlossene Verfahren beurteilen. Halten Sie dies für sachgerecht oder für problematisch? Im Hinblick auf Vertrauensschutz und Rechtssicherheit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir sind damit am Ende der ersten Fragerunde und steigen in den Anfang der ersten Antwortrunde ein. Ich hatte es vorhin erläutert, dass wir jetzt alphabetisch absteigend beginnen. Pro gestellter Frage 2 Minuten Zeitvolumen. Und daraus ergibt sich für Herrn Professor Dr. Thüsing auf 2 Fragen von dem Kollegen Heveling in 4 Minuten zu antworten. Die Sachverständige Frau Dr. Schelia hat 3 Fragen, 2 von Herrn Kollegen Demi und 1 von Frau Kollegin Heselhaus zu beantworten. Und an die Sachverständige Schwab sind 2 Fragen von der Kollegin Willnert gerichtet worden. Und im weiteren Fortgang aktualisiere ich das dann. Bitte, Herr Sachverständiger Professor Dr. Thüsing, 4 Minuten auf die Fragen von Herrn Heveling.
Sehr herzlichen Dank. Jetzt werde ich die Zeit auch nicht überschreiten. Es waren zwei Fragen, wenn ich sie mir richtig notiert habe. War einmal die Frage danach, wie ich mit der Kritik umgehe, dass es zu keiner grundlegenden Veränderung der Vaterschaftsrecht gekommen ist, etwa Stichwort mehr Vaterschaft. Das kann man recht einfach beantworten. Was Sie getan haben, haben sich auf das konzentriert, was das Bundesverfassungsgericht Ihnen aufgegeben haben. Und Sie haben es versucht, unter breitflächigem Dialog aller möglichen Stakeholder zu beantworten, die Fragen, die Ihnen da aufgeworfen wurden. Es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil auch die Möglichkeit eröffnet hat, das Vaterschaftsrecht grundlegend zu verändern. Es war aber nur die Möglichkeit, die eingeräumt wurde. Es handelt sich nicht um eine zwingende Vorgabe. Die Zweielternschaft wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht verworfen, ganz und gar nicht. Zwingender Umsetzungsbedarf bestand hinsichtlich der Stärkung der rechtlichen Position des leiblichen Vaters hier ausgeführt und der nun eben mit der Neufassung des 1600 BGB getan wird, die Einräumung einer zweiten Chance. Eine grundlegende Veränderung des Vaterschaftsrechts braucht es dafür nicht. Das ist auch etwas, was mit einer Vielzahl von komplexen Fragen zu tun hätte. Sie mussten bis zum 31. März 26 handeln. Wenn Sie das vorhaben oder nicht vorhaben, braucht es dafür eine breitere Diskussion, vielleicht auch einen breiteren Konsens. Und da sollten Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Insofern ist es gut und richtig, dass Sie hier diese Fragen voneinander getrennt haben. Die zweite Frage bestand hinsichtlich der zweiten Chance. Welche Probleme sehe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, des leiblichen Vaters bei der Vaterschaftsanfechtung nach dem vorliegenden Regelungsvorschlag? Da ist zu beachten, dass die Einräumung einer zweiten Chance das auch durch das Bundesverfassungsgericht eben vorgegeben wurde. Der Gesetzgeber musste also tätig werden. Dafür gibt es nun die Fristhemmung des 1600b Absatz 4 des Entwurfs und prozessual den 185a FAMFG, einen normierten Restitutionsanspruch. Der leibliche Vater hat nun beispielsweise die Möglichkeit, nach dem Wegfall der sozial-familiären Bindung zwischen dem rechtlichen Vater und dem Kind, der zuvor eine Sperrwirkung für die Vaterschaftsanfechtung des leiblichen Vaters bedeutet hat, einen zweiten Versuch zu unternehmen. Die Ausgestaltung dieses Mechanismus wurde bereits in mehreren Stellungnahmen kritisch hinterfragt. Konkret wurde die Befürchtung geäußert, dass der leibliche Vater nun eine Vielzahl von wiederkehrenden Prozessen anstrengen kann, um die rechtliche Vaterschaft zu erlangen. Befürchtet wurde auch das geben die Stellungnahmen zum Referentenentwurf her, dass der Vater die rechtliche Familie unter dauernde Beobachtung stellen kann, um zu erfahren, wann die ihn sperrende sozialfamiliäre Bindung denn jetzt nun nicht mehr gegeben ist. Auch wird befürchtet, dass hierdurch die Gerichte mit wiederkehrenden Verfahren belastet wird. Ich glaube, da ist man ja schon im Referentenentwurf weitergegangen. Man hat die Wartezeit von 2 Jahren eingeführt. Man hat insofern auf diese Kritik reagiert und insofern glaube ich, dass das, was wir jetzt hier vorliegen haben, ein guter, weil schon die Bedenken hinreichend berücksichtigender Vorschlag ist.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Thüsing. Sie haben die Zeit mehr als eingeholt und jetzt hat Frau Professor von Schelliha 3 Fragen zu beantworten, 2 des Kollegen Demir, eine der Kollegin Heselhaus in 6 Minuten. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich fange an mit der Frage zur Samenspende. Ich habe es ja gerade in meinem Eingangsstatement schon erwähnt. Ich sehe da klaren Regelungsbedarf und zwar in Gestalt einer eindeutigen Einordnung des Samenspenders. Aktuell kann der Samenspender allein aufgrund seiner genetischen Verbindung in den Kreis der Anfechtungsberechtigten geraten, obwohl er regelmäßig weder elterliche Verantwortung übernehmen wollte und es auch tatsächlich nicht hat. Und das widerspricht eben dem vom Bundesverfassungsgericht betonten Verständnis von Elternschaft als Verantwortungsverhältnis. Und zwar besteht im Moment die Voraussetzung der Beiwohnung in § 1600 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Allerdings reicht das nicht aus, weil wir haben von, von der BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2013 schon gehört, da ist eben unter die Beiwohnung auch die Samenspende subsumiert worden. Und deshalb bedarf es meiner Ansicht nach einer ausdrücklichen Klarstellung, dass ein Samenspender nicht über das Anfechtungsrecht mit den rechtlich-sozialen Eltern um den Elternstatus konkurrieren kann. Und das könnte etwa erfolgen durch einen Satz als dritten Satz in Absatz 1 und dann zusätzlich vielleicht noch in Absatz 3, dass eben die Anfechtung nach 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen ist, wenn das Kind mittels Samenspende gezeugt worden ist. Genau, in Absatz 1 und in Absatz 3. Das wäre meine Klarstellung. Dann zu der sozialfamiliären Beziehung. Da ist meiner Ansicht nach die Fokussierung auf die häusliche Gemeinschaft ja, die greift zu kurz, weil Zusammenwohnen weder notwendige noch hinreichende Bedingung ist für tatsächliche Verantwortung. Maßgeblich ist eben nicht das Zusammenleben, sondern die tatsächliche Verantwortungsübernahme für Pflege, Erziehung und Betreuung. Und es gibt zahlreiche Konstellationen, in denen Eltern zwar mit dem Kind gemeinsam leben, aber am Ende ja, ein Elternteil faktisch allein verantwortlich ist. Genauso gibt es aber gerade bei getrennt lebenden Elternteilen häufig die Konstellation, dass beide in erheblichem Umfang elterliche Aufgaben wahrnehmen und elterliche Verantwortung ausüben, obwohl sie nicht mit dem Kind gemeinsam leben. Dann gibt es natürlich auch noch Auslandsaufenthalte von Elternteilen, Gefängnisaufenthalte. Es gibt ganz viele Konstellationen, wo Elternteile nicht mit dem Kind in einem Haushalt leben. Ja, und eben trotzdem die Identität und die Entwicklung des Kindes maßgeblich prägen. Und maßgeblich sollten deshalb eben qualitative Kriterien sein, wie kontinuierliche Übernahme von Pflege-, Erziehungs- und Versorgungsaufgaben, aber auch sonst eben stabile emotionale Bindung, regelmäßige verlässliche Umgangskontakte, Beteiligung an zentralen Entscheidungen und eben die Rolle einer Vertrauensperson für das Kind. Und das haben die Gerichte im Einzelfall dann zu ermitteln und am besten mit fachlichen Einschätzungen durch das Jugendamt vor allem, ja, um eben diese Bindungs- und Verantwortungsstruktur zu ermitteln. Jetzt noch zu den zu der zweiten Chance. Ja, ich habe es auch gerade schon erwähnt, die zweite Chance birgt im Moment in dieser jetzigen Ausgestaltung deutliche Risiken für das Kindeswohl, wenn der Anfechtungsberechtigte immer wieder neue Verfahren einleiten kann, weil wiederholte Statusverfahren, Frau Schwab hat es gerade schon gesagt, dauerhafte Rechts- und Beziehungsunsicherheit erzeugen und die familiäre Zuordnung des Kindes immer wieder in Frage gestellt wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben die zweite Chance nur für solche Fälle vorgesehen, in denen das Elternrecht des biologischen Vaters keine gleichwertigen grundrechtlichen Positionen mehr entgegenstehen. Und deshalb sollte aus der Sicht des Kindeswohls und aus der Sicht der Rechtssicherheit die Wiederaufnahme erstmal an zwei Kriterien geknüpft werden, kumulativ, nämlich den endgültigen Wegfall der Sozialfamilienbeziehung zum rechtlichen Vater und eine tatsächlich gelebte oder von Beginn an ernsthaft angestrebte sozialfamiliäre Beziehung des biologischen Vaters. Und da ist der Gesetzentwurf in 185a anzupassen und auch in 1600 Absatz 4 entsprechend anzupassen. Und zudem sollten eben auch diese mehrfachen missbräuchlichen Wiederaufnahmen, ohne dass sich die Tatsachen geändert haben, ausdrücklich ausgeschlossen werden. Das ist schwierig, weil sich eben Familienbeziehungen ändern, aber das Kind und die rechtliche Familie muss geschützt werden. Wir haben es vorhin ja auch schon gehört, vor diesen mehrfachen Versuchen des biologischen Vaters, diese bestehenden Verantwortungsstrukturen zu beseitigen durch eine immer wieder erfolgende Wiederaufnahme. Und zudem spricht auch vieles dafür, erfolgreiche Anfechtungen über die zweite Chance grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc auszugestalten. Sie haben das im Gesetzentwurf ja verworfen. Allerdings glaube ich, dass das den Interessen des Kindes und der Interessen der rechtlichen Familie generell eher entsprechen würde als diese ex tunc Lösung. Weil eben durch die Ex-Tunk-Lösung werden dem Kind wichtige Rechtspositionen entzogen und eine vormals bestehende, das ist ja bei der zweiten Chance so, es bestand auf jeden Fall vorher eine Sozialfamilienbeziehung, die wird komplett negiert. Zusätzlich eben die Rechtspositionen, die wegfallen können dadurch, Sozialrecht, Waisenrente zum Beispiel, wenn der rechtliche Vater verstorben ist, aber auch Erbrecht, ganz verschiedene Positionen. Genau, dann bin ich, glaube ich, fertig. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja eine sehr beschleunigte Antwortrunde. Jetzt hat die Sachverständige Schwab zwei Fragen von der Kollegin Willnert zu beantworten. Und danach ist Frau Sachverständige Dr. Pernies mit der Antwort auf zwei Fragen von der Kollegin Heer gefragt. Frau Schwab, bitte.
Also meine Frage zum Kindeswohl und zu den entwicklungspsychologischen Risiken des Gesetzentwurfs möchte ich gerne wie folgt beantworten. Aus unserer Sicht gibt es tatsächlich ein paar positive Ansätze im Gesetzentwurf, insbesondere an den Stellen, wo die Beteiligungsrechte von Kindern gestärkt werden, beispielsweise bei den ausgeweiteten Zustimmungspflichten, bei den Anerkennungen und durch stärkere Anhörungspflichten in Anfechtungsverfahren. Allerdings sehen wir problematisch diesen grundlegenden Paradigmenwechsel, den der Gesetzentwurf vollzieht. Durch die starke Aufwertung der biologischen Vaterschaft entsteht der Eindruck, dass die zweiten Elternstellen oder die zweite rechtliche Elternstelle künftig weniger von der Person eingenommen werden soll, die tatsächlich Verantwortung trägt, sondern zunehmend von der Person, die das Kind gezeugt hat. Das widerspricht aus unserer Sicht vehement dem Kindeswohl. Denn Kinder brauchen in erster Linie verlässliche Bezugspersonen, nicht genetische Übereinstimmung. Wenn rechtliche Elternschaft immer wieder durch biologische Ansprüche in Frage gestellt wird, verlieren Kinder genau das, was sie am dringendsten brauchen, nämlich Stabilität und Sicherheit. Wir sind jetzt schon ein paar Mal auf die zweite Chance eingegangen. Die kann ich nur wiederholen, ist problematisch momentan, wie sie konzipiert ist, weil sie momentan die Möglichkeit bieten, dass selbst abgeschlossene Verfahren immer wieder neu aufgerollt werden können. Ohne eine klare Begrenzung momentan. Für Kinder kann das heißen, dass ihre rechtliche Familie heute, in 2 Jahren oder in 5 Jahren immer wieder in Frage gestellt wird. Und das ist aus entwicklungspsychologischer Sicht tatsächlich sehr riskant. Frühe Verlusterfahrungen von Bezugspersonen gehören zu den größten Risikofaktoren für spätere psychische Belastungen. Bindung entsteht nicht durch Gene, sondern durch verlässliche, feinfühlige Beziehungen, und zwar vom ersten Lebensjahr an. Besonders kritisch ist die Regel, wonach bei weniger als einem Jahr bestehender Vaterschaft in der Regel noch keine sozialfamiliäre Beziehung angenommen werden soll. Dem widersprechen wir vehement. Gerade dieses erste Jahr ist für Beziehungen und die Entwicklung von Bindungen besonders prägend. Zusammengefasst fordern wir keine Privilegierung der Biologie gegenüber gelebter sozialer Elternschaft, eine klare Begrenzung der zweiten Chance, die Streichung der Einjahresbindungsfiktion in § 1600 Absatz 5 BGBE und, das ist jetzt noch ein neuer Punkt, die Abkehr von der vorgesehenen Regelung, dass volljährige Kinder aktiv widersprechen müssen, wenn der biologische Vater die rechtliche Vaterschaft des sozialen Vaters anficht. Diese Regelung ist vom Bundesverfassungsgericht nicht vorgegeben und muss geändert werden. Stattdessen muss für eine erfolgreiche Anfechtung stets die aktive Zustimmung des erwachsenen Kindes eingeholt werden. Denn für Kinder gilt, rechtliche Elternschaft muss, zumindest nach einer gewissen Zeit, verlässlich feststehen. Stabilität ist wichtiger als genetische Übereinstimmung. Hier sehen wir eben eine Chance, Konflikte zu deeskalieren durch die Einführung einer einvernehmlichen Mehrelternschaft. Die löst nämlich diesen Wettbewerb zwischen zwei Vätern auf und kann mehreren Erwachsenen die Möglichkeit geben, gemeinsam Sorge für das Kind zu tragen. Und es wird niemand ausgeschlossen. So würden Kinder keine Bezugsperson verlieren, nur weil das Recht nur zwei Plätze kennt. Danke.
Vielen Dank. Frau Dr. Pernies hat jetzt 4 Minuten Antwortzeit auf 2 Fragen der Kollegin Hehl. Und danach hat die Kollegin Heselhaus eine Frage an Herrn Sachverständigen Dr. Oldenburger gerichtet. Bitte, Frau Pernies.
Ja, vielen Dank. Also zu der Frage, ob der Entwurf zu einer größeren Klarheit und einer zielgerichteten Handhabung führen kann, ist zunächst mal zu sagen, dass aus rechtlicher Sicht, meine ich, das Festhalten an einer Zweielternschaft durchaus für Klarheit sorgt. Das schließt meines Erachtens auch überhaupt nicht aus, dass da persönliche Beziehungen wachsen zum Kind. Wir haben selbst 4 Kinder, eins davon ein Stiefkind, und das kann ich deswegen auch ganz gut persönlich außerhalb des rechtlichen Bereichs beurteilen. Das Bundesverfassungsgericht verlangt auch diese Zuordnung, diese, wenn es irgendwie möglich ist, der leiblichen Vaterschaft und der rechtlichen Vaterschaft andererseits. Also dass das Abstammungsrecht auch für die rechtliche Vaterschaft, wenn es möglich ist, von Bedeutung sein soll. Ansonsten habe ich große Zweifel, ob tatsächlich eine höhere Klarheit und Effizienz erreicht werden kann. Wie ich vorhin schon ausführte, ist es eher so, dass jetzt in den Fällen des § 1600 Absatz 3 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 jeweils eine Kindeswohlprüfung zu erfolgen hat. Und eine solche Kindeswohlprüfung, die ist nun nicht unbedingt hilfreich für Klarheit und auch Effizienz, sondern ganz im Gegenteil. Da ist natürlich eine ganz weitreichende Tatsachenermittlung erforderlich. Die Vielgestaltigkeit des Lebens fließt da ein. Und das Ende einer solchen Prüfung, das Ergebnis einer solchen Prüfung ist im Regelfall nicht wirklich vorhersehbar. Das gilt auch mit Blick darauf, dass unterschiedliche Richter entscheiden mit unterschiedlichen persönlichen Horizonten, die das unterschiedlich einordnen. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, zum Beispiel, wie will man damit umgehen? Da wird auch bei Ihnen in den unterschiedlichen Fraktionen vielleicht eine ganz unterschiedliche Sichtweise bestehen. Ob man jetzt Einkommen und Vermögen der beiden möglichen Väter mit einstellen will in diese Kindeswohlprüfung. Ja, das wird der eine Richter so sehen, der andere so. Das hat mit Klarheit dann am Ende des Tages nicht mehr so viel zu tun. Wodurch ein bisschen Verlässlichkeit und Klarheit eingeführt werden kann, sind die Vermutungstatbestände, die vorgesehen sind im Absatz 5. Richtig ist zwar, wie meine Vorrednerin sagte, dass man da natürlich dann auch wiederum die Vielgestaltigkeit des Lebens vor Augen hat und einstellen muss. Aber durch diese Regelwirkung, die ja aber widerleglich ist, die Vermutung, hat man dadurch am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr Verlässlichkeit, als man es vorher hatte. Ich finde auch die Anknüpfungstatbestände keineswegs fernliegend, sondern eher lebensnah, wie ich auch ja schon in dem Eingangsstatement sagte. Die zweite Frage erschließt sich daraus eigentlich auch schon. Das hatte ich auch vorhin schon gesagt. Durch diese Kindeswohlprüfung, vor allem in den Fällen Ziffer 2 und 3, kann auf der einen Seite der rechtliche Vater seine sozialfamiliäre Beziehung einbringen als großes Gewicht. Umgekehrt der leibliche Vater, der ja bisher nicht vertreten von ihm, keine Chance hatte, eine familiäre Beziehung aufzubauen zu dem Kind, nicht berücksichtigt werden. Das heißt also auch, dass einer Mutter, die sich da widersetzt und der leiblichen Vaterschaft entgegentritt, am Ende des Tages immer noch eine große Macht hat und den leiblichen Vater ausschließen kann. Das heißt, man muss insoweit schon konstatieren müssen, dass die Rechte von leiblichem Vater und rechtlichem Vater nicht wirklich ausgewogen sind.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Pernies. Zu Jahresbeginn üben sich die Mitglieder des Ausschusses mit einer außerordentlichen Zurückhaltung, was eine zweite Fragerunde angeht. Wir haben bisher noch keine Wortmeldung. Sie können das ja... Ah ja, es klappt. Prima. Dann lassen Sie mich das kurz sortieren. Es hat sich gemeldet die Kollegin Willnert, der Kollege Meyer-Soltau, der Kollege Demir und der Kollege Heveling. Gibt es weitere Frageanmeldungen? Das ist noch nicht der Fall. Sie können sich das ja noch überlegen. Ich gebe jetzt das Wort weiter zur Beantwortung einer Frage der Kollegin Heselhaus an den Sachverständigen Dr. Oldenburger. Und danach hat Frau Dr. Niethammer-Jürgens insgesamt vier Fragen, also mit einem Zeitkontingent von 8 Minuten zu beantworten. Bitte sehr, Herr Dr. Oldenburger.
Ja, vielen Dank. Das ist wenig Zeit für viel Inhalt, wenn ich das so sagen darf. Die Frage richtet sich unter anderem ja an die Mehrelternschaft. Das ist in der Tat eine der zentralen zu regelnden Aufgaben, vor der die Rechtspolitik steht. Im Falle einer Grundrechtskollision, so hat es das Bundesverfassungsgericht ja dargestellt, innerhalb von Artikel 6.2, wenn jetzt zwei Elternstellen um eine streiten, sagt der Senat, ist maßgeblich das Kindeswohl, die Kindeswohlausrichtung und das Kind muss im Zentrum der Entscheidung stehen. Und es wurde dazu ergänzend dargelegt, dass eben eine Dienlichkeit im Sinne des Kindeswohls besteht, wenn eine zusätzlich stabilisierende, dauerhafte Beziehung zum leiblichen Vater in Bezug auf die schon vorhandene Elternstelle hinzutritt. Das wäre natürlich eine sehr, sehr kindeswohlorientierte Lösung, wenn man dem Kind, also ich hatte das mit Triageentscheidungen genannt, nicht eine Elternstelle nimmt oder eine Konfliktregelung in Artikel 6.2 vornimmt, sondern tatsächlich aus Sicht des Kindes eine Elternstelle rein abstammungsrechtlich hinzufügt. Das setzt voraus Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft und auch Fähigkeit natürlich und auch die Akzeptanz der jeweiligen Rolle und der jeweiligen Bedeutung des hinzutretenden Elternteils. Das könnte also sehr, sehr vereinfacht die hier vorgesehene Konfliktentscheidung um 1600 vermeiden. Und von daher sollte man auch in der Zukunft sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob man das Verantwortungsprinzip, so wie es schon mal vorgesehen war, tatsächlich in die Reform des Abstammungsrechts verankert und die Verantwortungsübernahme anstelle von Genetik als Grundlage für Elternschaft nimmt, was eben im Übrigen auch den Lebensrealitäten entspricht bei gleichgeschlechtlichen Paaren und die Fragen dann entsprechend der Verantwortung zuführt und nicht der reinen XX- und XY-Chromosomenabhängigkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Oldenburger. Frau Dr. Niethammer mit insgesamt 4 Antworten auf die Fragen der Kollegen Meyer-Soltau und Adarolu. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich mache es auch kürzer, bedanke mich vor allen Dingen für die praxisnahen Fragen. Die Frage ist abzuschätzen, wie viele Verfahren es gibt. Also ich kann das primär jetzt erstmal wirklich aus der eigenen Praxis sagen. Erstens, ich glaube, dass ich vielleicht noch, wir nehmen jetzt mal bestimmte Interessengruppen heraus, das alles noch gar nicht so rumgesprochen hat, dass es demnächst diese Möglichkeit oder geben kann. Allerdings muss man sagen, andere EU-Mitgliedstaaten haben das alles schon so ungefähr in diese Richtung geregelt. Und bevor überhaupt die Sache zum Bundesverfassungsgericht, hatte ich einen internationalen Fall mit internationalen Bezügen. Und genau dieser Vater war also empört, dass es eben keine entsprechenden Regelungen für ihn als leiblichen Vater in Deutschland zumindest damals gab. Also ich kann es schwer einschätzen. Ich nehme aber an, wenn man alle Entwicklungen, die wir haben und die auch die jungen gelebten Familienväter angeht, werden diese Verfahren zunehmen. Sie werden geführt werden. Die Interessen der Väter an Teilhabe am Leben der Kinder nimmt zu. Punkt. Deswegen, da muss ich mich so sagen. So, die Frage nach Rechtssicherheit, die ich hier gestellt habe, was die sozial-familiäre Beziehung angeht. Also wir haben ja schon in dem Paragraphen 1685 Absatz 2 kommt das Wörtchen ja schon vor, das Umgangsrecht der sonstigen Bezugspersonen. Da gibt es eine Judikatur, eine Rechtsprechung, da ist der Begriff sozusagen jedenfalls ist einfach durch die Rechtsprechung letztlich geprägt. Rechtssicherheit jetzt in dem Katalog würde ich sagen schon, er muss aber auch wieder durch die Rechtsprechung ausgefüllt werden. Und dazu braucht die Rechtsprechung Zeit. Und diese Flexibilität bei der Kindeswohlprüfung, eben, wie als solche immer hier so bezeichnet wird, geben diese Kriterien, diese 5 Kriterien. Dann wurde mir die Frage hinsichtlich der Übergangsregelung gestellt. Ja, ich bin absolut der Meinung, dass die richtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja die Möglichkeit, Verfahren auszusetzen. Ich meine auch, dass das passiert ist, also nicht in unserem Dezernat. Aber insofern halte ich die Übergangsregelung für sachgerecht. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ansonsten habe ich ja noch was. Aber mehr.
Nein, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, darf ich.
Ah,
habe noch eine Frage gestellt.
Ja. Entschuldigung, ich habe dann nicht notiert. Alles ganz schnell.
Was das war? Nee, ob die Familiengerichte dafür überhaupt ausgerichtet sind, diese Verfahren abarbeiten.
Ja, Entschuldigung. Ja, die Familiengerichte sind ausgerichtet. Familiengerichte sind überlastet, ja, das wissen wir. Sie sind auch insbesondere mit den 1666er Verfahren überlastet. Aber ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Wenn ich im Moment diese jungen Richter sehe, wo ich abends oder nachmittags um 16 Uhr noch Anrufe bekomme, können wir dann terminieren. Etwas vor 20 Jahren
überhaupt nicht möglich war. Da ging man um 12 Uhr. Also ich sage es mal so platt, ich habe kein, also das Engagement der jungen Familienrichter ist enorm. Und deswegen werden die das auch schaffen. Und das ist die Generation. Also ganz klar ja.
Ja, vielen Dank. Das ist auch gut, dass Sie es mal hervorgehoben haben, dass tatsächlich wir in der Justiz in weiten Teilen hochmotivierte Kräfte haben. Und Sie haben es an den Reaktionen einzelner Mitglieder erlebt, die selber seinerzeit eine Justizverbindung hatten, dass die das für sich selber auch in Anspruch nehmen. Der Kollege Müller war bestimmt ein hervorragendes Vorbild. Ich darf jetzt das Wort zur Beantwortung von, einen kleinen Augenblick, lassen Sie mich mal kurz suchen, von zwei Fragen des Kollegen Limburg an Frau Dr. Schebut geben. Bitte sehr.
Vielen Dank. Das knüpft im Grunde unmittelbar darauf an. Ich wurde gefragt, welche Auswirkungen das in der familiengerichtlichen Praxis haben könnte. Und ich sehe da mehrere, also ich glaube auch daran, dass die Familiengerichtsbarkeit hochmotiviert ist, sehr gut ausgestattet ist. Ich sehe aber zwei Herausforderungen durch den Gesetzentwurf. Das eine ist die materielle Handhabe. Wie geht ein Familiengericht mit einem Gesetzentwurf um, wo wahnsinnig viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin sind? Hier verweise ich insbesondere auf die Formulierungen in § 1600. Die sozialfamiliäre Beziehung wurde schon angesprochen, aber insbesondere auch in Nummer 4 der Fallgruppen, also der Ausschluss der Anfechtung aus anderen Gründen. Was sind denn andere Gründe? Das ist im Grunde alles, was der Anfechtungsberechtigte nicht zu vertreten hat und dann eben die grobe Unbilligkeit. Also hier braucht es auf jeden Fall eine Ausformulierung, was damit gemeint sein soll. Und der zweite Punkt ist die prozessuale Handhabe. Und das wurde auch schon mehrfach angesprochen mit der zweiten Chance. Es gibt hier quasi eine voraussetzungslose Antragstellungsmöglichkeit, weil das Einzige, was der Anfechtungsberechtigte tun muss, er muss schlüssig vortragen, dass die Voraussetzungen jetzt vorliegen. Und alles Weitere ermittelt das Gericht dann von Amts wegen. Und damit geht eine ganze Mühle familiengerichtlicher Praxis los, wo also Verfahrensbeistände beteiligt werden, wo mündlich terminiert wird, wo angehört wird. Es gibt in Kindschaftsverfahren einen Beschleunigungsgrundsatz, den gibt es in Abstammungsverfahren nicht. Aber natürlich soll nicht unendlich lange im Unklaren bleiben, wie denn jetzt die familiären Verhältnisse sind. Und das alles stellt doch das Gericht vor enorme Herausforderungen. Und dann kann eben der Anfechtungsberechtigte den Antrag einfach zurücknehmen, nachdem das alles erörtert wurde, und in 3 Monaten einen neuen Antrag stellen. Und die ganze Mühle geht von vorne los. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, wo ich dann auch denke, dass die bestausgestatteten Familiengerichte dem nicht ganz gewachsen sind. Das ist auch eine Belastung für die anderen Beteiligten. Das ist auch eine Kostenfrage. So ein Verfahren kostet ja Geld. Verfahrenskostenhilfe und so weiter wurde schon genannt. Und dann müssen Sie sich auch klar machen, die Familiengerichte, ja, es gibt sehr viele hochmotivierte Leute, aber Familiengerichte sind vor allen Dingen eben auch besetzt mit sehr vielen jungen Berufseinsteigerinnen und Einsteigern, so dass auch hier es hilfreich ist, wenn der Gesetzgeber eine Ausformulierung der sozusagen Kriterien vornimmt. Es braucht hier eine klare Segelanweisung und Auslegungshilfen für die Rechtsanwendung. Und vor allem sind wir hier in einem grundrechtssensiblen Bereich. Und da sind Sie als Gesetzgeber ohnehin verpflichtet, das Wesentliche selbst zu regeln und es nicht der Einzelfallrechtsprechung vor den einzelnen Gerichten zu überlassen. Wovon ich mich sehr klar abgrenzen möchte, ist das, was hier gesagt wurde, dass die Kindeswohlprüfung wegfallen sollte aus Effizienzgründen. Das halte ich für tatsächlich ganz gefährlich. Wir sind hier in Kindschaftsverfahren. Es geht ganz maßgeblich um das Kindeswohl. Artikel 6 dient der Absicherung von Familien, die dem Aufwachsen von Kindern ein Rahmen sein sollen. Also die Kindeswohlprüfung hier wegfallen zu lassen, das halte ich auch mit der UN-Kinderrechtskonvention und anderen Regelungen nicht für vereinbar. Es ist auch nicht notwendig aus Effizienzgründen, denn wir haben Kriterien, die das Kindeswohl ausbuchstabieren. Und so Fragen, ob jetzt eine finanzielle Leistungsfähigkeit damit reinspielt, das ist eigentlich geklärt, meine ich, in der Rechtsprechung. Aber nochmal, es braucht klare Ausformulierungen in der Gesetzesbegründung, damit die unbestimmten Rechtsbegriffe handhabbar werden. Und tatsächlich plädiere ich dafür, den Härtefallgrund in Nummer 4, also die Fallgruppe Nummer 4, komplett zu streichen. Weil damit öffnen Sie die Tür, dass quasi alle Anliegen immer von Amts wegen komplett durchgeprüft werden müssen. Und jeder hat dann quasi einen Grund für die Anfechtung. Zum Thema Samenspende kann ich mich eigentlich nur den Ausführungen von Professor Schelier anschließen. Eigentlich gibt es keine Klarstellungsnotwendigkeit, weil wir haben als Anfechtungsberechtigten denjenigen, der an Eidesstatt versichert, der Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben. Das kann der Samenspender nicht, weil er hat nicht beigewohnt. Der Bundesgerichtshof hat es aber 2013 contra legem angewendet, obwohl es der Gesetzgeber schon mal in den Gesetzesbegründungen klargestellt hat. Und deswegen plädiere ich auch dafür, hier eine ausdrückliche Klarstellung in den Wortlaut des Gesetzes aufzunehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Beantwortung der Fragen der ersten Fragerunde. In der zweiten Fragerunde habe ich jetzt folgende Wortmeldung. Zunächst die Kollegin Willnert, gefolgt vom Kollegen Meyer-Soltau. Es schließt sich dann an der Kollege Demir, der Kollege Heveling und bislang schließlich der Kollege Limburg. Und bei Bedarf bitte im Verlauf der Fragerunde weitere Wortmeldungen. Es hat, wie gesagt, nunmehr das Wort die Kollegin Willnert.
Vielen Dank. Und das Thema ist so spannend, dass irgendwie gar keine Chance bestand, sich zu melden für die zweite Runde.
Das lag aber nicht am Vorsitzenden, oder?
Nein, definitiv nicht.
Richtige Antwort.
Okay, ich hätte wieder zwei Fragen und meine Fragen gehen an Frau Schwab. Erstens, inwiefern bergen die zweite Chance-Regelung und die Ausnahmen von Anfechtungsausschuss nach Auffassung des Zukunftsforums Familie e.V. die Gefahr von Machtmissbrauch, Stalking oder nachbarschaftlicher Gewalt, insbesondere gegenüber Müttern und Kindern? Und die zweite Frage, welche konkreten gesetzlichen Mindestvorgaben, insbesondere im Lichte der Istanbul-Konvention, wären erforderlich, um Betroffene im Vaterschaftsanfechtungsverfahren wirksam vor Retraumatisierung, Zwangskontakten und fortgesetzter Kontrolle zu schützen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Kollege Meyer-Soltau, bitte.
Ja, recht herzlichen Dank, Frau Schwab. Ich habe auch eine Frage an Sie bezüglich der Mehrelternschaft. Ist jetzt nicht so mein Favorite, aber wie teilen sich die Väter denn da die Unterhaltskosten? Ist das irgendwie überlegt? Teilen die sich das oder wird da einer Vorrang gegeben? Das würde mich interessieren. Danke.
Vielen Dank. Die nächsten Fragen hat der Kollege Demir, bitte.
Ich habe eine Frage an Herrn Oldenburger und dann an, also an Herrn Dr. Oldenburger und an Professor Thüsing. Herr Dr. Oldenburger, wir haben das angeschnitten. Es geht um das Thema Beschleunigung nach § 155 vom FG. Können Sie da noch mal einordnen, wie wichtig das jetzt im Anfechtungsverfahren wäre? Dann an Herrn Professor Thüsing. Es geht um die zweite Chance. Da hatte ich jetzt mit einem offenen Ohr gehört, dass Sie den Entwurf soweit in § 185 vom FG in Ordnung finden. Jetzt gab es aber verschiedene Ausführungen auch von Frau Professorin von Celia in die Richtung, dass man es kumulativ aufbaut. Stichpunkt, wenn es nicht nur gleichzeitig, dass die sozial-familiäre Beziehung zu dem rechtlichen Vater beendet worden ist, sondern gleichzeitig auch eine sozial-familiäre Beziehung des leiblichen Vaters zum Kind gibt. Was spricht für diese Regelung und was spricht nicht für diese Regelung aus Ihrer Sicht?
Herzlichen Dank. Die nächsten Fragen kommen vom Kollegen Heveling.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Professor Thüsing und dann an Frau Dr. Pernies. An Herrn Professor Thüsing. Das Vaterschaftsanfechtungsrecht ist Kraft Natur der Sache natürlich eine sensible Angelegenheit, bei welcher in gewachsene Familienkonstellationen eingegriffen wird. Dabei dürfen selbstverständlich die Interessen des Kindes, für das ein Vaterschaftsanfechtungsprozess ja auch eine ganz erhebliche Belastung darstellen kann, nicht aus dem Blick geraten. Und wie bewerten Sie die Rechtsposition des Kindes oder eines Minderjährigen im vorliegenden Gesetzentwurf? Und an Frau Dr. Pernies, das Thema zweite Chance hat ja hier in der Anhörung vielfach schon eine Rolle gespielt. Da würde mich Ihr Blick auf diesen Punkt noch mal interessieren, wenn Sie das auch noch mal vertiefen könnten. Danke.
Herzlichen Dank. Und dann vorerst abschließend der Kollege Limburg. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende der zweiten Frage und sobald der Kollege Limburg fertig ist, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal zwei weitere Nachfragen an Frau Dr. Cibut. Sie haben es gerade angedeutet, aber vielleicht können Sie es noch mal mehr ausführen. Welche Auswirkungen sehen Sie bzw. befürchten Sie, muss man ja, glaube ich, sagen, auf die Lebenswirklichkeit betroffener Familien, insbesondere zum Beispiel in Hinsicht auf zeitlich und zahlenmäßig unbegrenzte Anfechtungsmöglichkeiten, eventuelle Kosten, die ja zunächst mal auf beide Seiten eines familiengerichtlichen Verfahrens zukommen und Ähnliches. Vielleicht könnten Sie dazu was ausführen. Und in Ihrem Eingangsstatement haben Sie und auch einige andere Kolleginnen haben das Bezug genommen auf grundsätzliche Reformen des Abstammungsrechts. Welche Auswirkungen sehen Sie oder befürchten Sie durch diesen Gesetzentwurf auf an eine grundsätzliche Reformbestimmung? Auch die Frau Justizministerin hat sich ja zum Beispiel für die Möglichkeit der Zweimutterschaft ausgesprochen, also von Geburt an. Genau, welche Auswirkungen sehen Sie in diesem Bereich? Beziehungsweise welche Notwendigkeiten, welche gesetzgeberischen Notwendigkeiten?
Vielen Dank. Dann steigen wir ein in die Beantwortung der Fragen der zweiten Runde und beginnen jetzt wieder alphabetisch aufsteigend bei Frau Sachverständiger Dr. Schibut mit Antworten auf zwei Fragen vom Kollegen Limburg. Dann schließt sich an der Sachverständige Dr. Oldenburger mit der Antwort auf eine Frage des Kollegen Demir. Und dann zunächst Frau Sachverständige Dr. Pernies mit einer Antwort auf eine Frage des Kollegen Heveling. Und ich setze dann fort. Bitte sehr, Frau Dr. Schibut.
Ja, vielen Dank. Zu den Auswirkungen, die ich befürchte, die das Ganze für die Lebenswirklichkeit der betroffenen Familien hat. Also das kann man, glaube ich, nicht tiefgreifend genug einschätzen. Wenn die Statusverhältnisse auf Dauer in der Schwebe sind und immer die Befürchtung steht, dass jemand die angreift. Und das Familienrecht als Statusrecht organisiert. Wir haben das in Deutschland eben eine starre statusrechtliche Position. Das soll gerade davor schützen, es soll den Familienverbund schützen vor Eingriffen von außen. Und das wird aufgehoben, wenn ich quasi einem leiblichen Vater erlaube, auf Dauer und immer wieder da reinzufunken. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber so ein familiengerichtliches Verfahren, das ist für Menschen wirklich eine Belastung. Die meisten sind keine Juristen, die kennen das nicht, da muss man vor Gericht, da wird man angehört, das kostet Zeit, Geld, Nerven, man weiß nicht, wie das ausgeht, möglicherweise geht es nochmal in die Beschwerdeinstanz. Also das ist wirklich ganz gravierend, jenseits der Frage, was dann am Ende dabei rauskommt. Und als Kind aufzuwachsen in einem Dauerstreitverhältnis, das ist ganz sicherlich nicht kindeswohldienlich und es dient nicht dazu, einem Kind eben den Schutz und die Fürsorge durch die Eltern zu ermöglichen. Zur grundsätzlichen Reform des Abstammungsrechts. Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement gesagt, dass ich Sie bitten würde, an dieser Stelle tatsächlich nur das Nötigste umzusetzen. Das hat den Grund, dass der Gesetzgeber sich überlegen muss, wie ein Gesamtkonzept der Abstammung in Zukunft aussehen soll. Wir haben da verschiedene Kriterien. Das ist die Leiblichkeit, das ist die soziale Beziehung, das ist die Intention, der Wille zur Elternschaft, die Kontinuität und so weiter. Und da braucht es meines Erachtens erstmal ein Grundkonzept, wie der Gesetzgeber das regeln will. Da gibt es gewisse verfassungsrechtliche Vorgaben, aber im Grunde ist das eine Gestaltungsaufgabe für Sie, die Sie endlich angehen müssen. Und dann sind das, was wir heute diskutieren, Anfechtungsmöglichkeiten, wie geht man eigentlich mit Konkurrenzen um und so weiter, das sind Folgefragen, die sich dann anschließen. Und Sie sollten sozusagen nicht das Zweite vor dem Ersten beantworten. Und die Situation, dass wir hier in ganz vielen Bereichen quasi vom Bundesverfassungsgericht, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder punktuelle Ansagen bekommen und sozusagen so gewisse Insellösungen für eine Reform vorgegeben sind, das ist ganz, ganz unglücklich und führt dazu, dass das deutsche Abstammungsrecht hochgradig dysfunktional ist, an der Lebensrealität von Menschen vorbeigeht und vor allem die Kinder, die im Zentrum stehen. Das Abstammungsrecht dient nicht dazu, biologische Abstammungsverhältnisse abzubilden, sondern es dient dazu, einem Kind, was sich ab der Geburt noch nicht selbst versorgen kann, verantwortliche Personen zuzuordnen, die für dieses Kind Verantwortung übernehmen und es eben beim Aufwachsen begleiten. Und die Kinder sind im deutschen Abstammungsrecht bislang ungleich abgesichert, unzureichend abgesichert. Und das ist die Aufgabe, die der Gesetzgeber endlich angehen muss. Und das darf man nicht dem Bundesverfassungsgericht überlassen und überhaupt nicht irgendwelchen Gerichten, sondern das ist eine genuine Entscheidung des Gesetzgebers.
Es schließt sich jetzt der Sachverständige Dr. Oldenburger mit einer Antwort auf den Kollegen Demir an.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht um den Regelungsaspekt des beschleunigten Verfahrens nach 155 FamFG. Dieser Beschleunigungsaspekt betrifft explizit nur die Kindschaftsverfahren. Und in dem Kontext besteht eben eine große Gefahr dahingehend, dass in den abstammungsrechtlichen Anfechtungsverfahren, die im 169 definiert sind, wozu auch die Anfechtung der Vaterschaft gehört, ein Beschleunigungsgebot an sich gesetzlich nicht besteht, was aber tatsächlich erforderlich sein dürfte, um diese Verfahren, was den Status der abstammungsrechtlichen Zuordnung betrifft, wenn man schon eine Entscheidung treffen will, auch wirklich schnellstmöglich gerichtlich zu klären und diese Entscheidung herbeizuführen. Das darf nicht in einem normalen Verfahren ohne einen Beschleunigungsgrundsatz aus meiner Sicht erfolgen, denn der Status der Zuordnung, die Kenntnis des Kindes über den richtigen Vater und auch das Vertrauen auf den Bestand, das muss schnellstmöglich und möglichst beständig geklärt werden. Und wenn ich in das bestehende Recht eingreife, dann muss diese Eingriffsschwelle tatsächlich auch im Rahmen einer Erweiterung des Beschleunigungsgebots auf diese Anfechtungsverfahren bezogen sein, was aus meiner Sicht dazu Anlass gibt, eine Erweiterung dieses Grundsatzes auch für Anfechtungsverfahren im Abstammungsrecht zu überdenken und gegebenenfalls einzuführen.
Herzlichen Dank. Nunmehr ist an der Reihe Frau Sachverständige Dr. Pernies mit einer Antwort auf den Kollegen Heveling.
Vielen Dank. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, klarzustellen, wir sind nicht im Kindschaftsverfahren. Wir sind im Abstammungsverfahren. Kindeswohl hat im Kindschaftsverfahren Platz, im Abstammungsverfahren eigentlich nicht. Da geht es um dauerhafte Beständigkeit, die sich nicht verändert. So, zu Ihrer Frage, Herr Heveling. Die zweite Chance. Ich meine tatsächlich, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts braucht es so etwas. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, das war eine der Fallgruppen, die es herausgehoben hat, dass auch wenn die sozialfamiliäre Beziehung zum rechtlichen Vater entfallen ist, der leibliche Vater mit seinem Elternrecht wieder mehr Gewicht bekommt in der Abwägung. Das heißt, irgendetwas in diesem Sinne braucht man. Wie das nun ausgestaltet werden soll, ich finde, so wie es gemacht ist, ist nicht grundsätzlich verkehrt. Also auch die beiden Konstellationen, einmal, dass die sozialfamiliäre Beziehung zum rechtlichen Vater entfallen ist und zweitens, als zweite Option, dass eine sozialfamiliäre Beziehung vom leiblichen Vater zum Kind ja erst nachträglich entstanden ist. Das kann man so machen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen einschränken. Ich räume ein, dass in der Rechtspraxis tatsächlich in familiengerichtlichen Streitigkeiten sehr viel Konflikt ist und natürlich die Menschen alles reinwerfen. Das heißt, man auch es mit vielen Menschen zu tun hat, die rechtliche Grenzen nicht akzeptieren. Und natürlich kann es zu der Situation kommen, dass ein leiblicher Vater kommt und kommt und kommt und die Familie nie in Frieden gerät. Deswegen denke ich schon, man kann da auch vielleicht insoweit ein bisschen eingrenzen, dass man sagt, man beschränkt die Möglichkeiten der Wiederaufnahme vielleicht auf ein oder zwei Male oder aber auch, man setzt diese Frist länger, ja, dass man einfach sagt, da bestehen Zeiten, wo sich erstmal was zetteln kann.
Vielen herzlichen Dank. Frau Schwab hat jetzt insgesamt 6 Minuten für die Beantwortung einer Frage des Kollegen Meyer-Soltau und zweier Fragen der Kollegin Willnert. Bitte sehr.
Ich beginne mit der Frage zum Gewaltschutz. Der Gesetzentwurf enthält ja schon einen positiven Ansatz, nämlich dass er ausdrücklich anerkennt, dass Vaterschaftsanfechtungen in Gewaltkontexten stattfinden können. Und der Staat betont auch, dass er hier eine besondere Schutzverantwortung trägt. Allerdings werden diese Schutzansätze so ein bisschen wieder konterkariert, zum einen durch die jetzt viel genannte zweite Chance, aber auch durch Ausnahmen von Anfechtungsausschluss, weil es immer wieder weitergehen kann. Für Frauen und Kinder in Gewaltkontexten bedeutet das, dass sie dem Täter über wiederholte Verfahren gezwungen sind, in Kontakt zu treten. Er kann Kontrolle ausüben und weiter Druck aufbauen. Das ist vor dem Hintergrund der Realität partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland tatsächlich besonders alarmierend. 24 hatten wir 859 Frauen und Mädchen Opfer von Tötungsdelikten. Davon wurden 308 als Femizide getötet und 191 dieser Tötungen geschahen durch aktuelle oder Ex-Partner. Diese Zahlen zeigen, dass Gewalt, Nachstellung und Kontrolle reale und hochgefährliche Risiken sind und keine Randphänomene. Anstatt hier konsequent zu schützen, öffnet der Gesetzentwurf Männern, die Gewalt ausüben oder sexualisierte Gewalt begangen haben, neue Möglichkeiten, ihre Opfer durch Verfahren weiter zu drangsalieren. Besonders problematisch ist zudem, dass leibliche Vaterschaft weiterhin an Geschlechtsverkehr geknüpft ist und nicht zwischen einvernehmlich und nicht einvernehmlich differenziert wird. Das heißt, auch Schwangerschaften nach Vergewaltigung können so Anfechtungsrechte begründen. Betroffene Frauen und Kinder können gezwungen sein, sich ihrem Gewalttäter über Jahre hinweg in Gerichtsverfahren zu stellen. Das widerspricht eindeutig den Schutzpflichten aus der Istanbul-Konvention. Wir sagen deswegen, dass es mindestens braucht einen klaren Ausschluss von Anfechtungsrechten bei sexualisierter Gewalt, die Begrenzung der zweiten Chance, wie bereits ausgeführt, eine verbindliche Gewaltfolgenprüfung vor jeder Verfahrenszulassung und die ausdrückliche Verankerung der Istanbul-Konvention als Prüfungsmaßstab. Ein Abstammungsrecht, das Gewaltkontexte nicht konsequent ausschließt, läuft Gefahr, selbst zum Instrument von Kontrolle und Einschüchterung zu werden. Und das darf der Gesetzgeber nicht zulassen. Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, und da warten wir drauf mit Sehnsucht, dass auch im Umgangs- und Sorgerecht Gewaltschutz stringent durchgezogen wird. Daran möchten wir auch erinnern. Und zudem darauf verweisen, dass auch Gewaltschutz relevant ist durch oder beim Kindeswohl relevant ist. Und da würden wir im Abstammungsrecht weiteren Reformbedarf begrüßen. Zum einen, indem man Kindern ein statusunabhängiges Verfahren zur Feststellung der biologischen Abstammung ermöglicht, ohne dass sie ihre rechtliche Familie destabilisieren müssen. Wir würden auch befürworten, dass es eben die Mehrelternschaft gibt. Da komme ich gleich noch mal dazu. Und wir sagen, dass dringend die Gleichstellung von zwei Mütterfamilien endlich vollstatten gehen muss, damit dieser langwierige Adoptionsweg ausgeschlossen werden kann. Und last but not least würden wir im Abstammungsrecht tatsächlich plädieren dafür, dass die Elternbezeichnungen modernisiert werden, sodass trans-, inter- und nichtbinäre Eltern nicht länger falsch bezeichnet werden. Zur Frage von zum Thema Mehrelternschaft und Unterhalt. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass in der letzten Legislaturperiode die Reform des Unterhaltsrechts leider nicht abgeschlossen wurde. Aber im Zuge dessen haben wir sehr intensiv über asymmetrische Betreuungsmodelle gesprochen, die meiner Meinung nach auch auf mehrere Erwachsene, die in unterschiedlichem Umfang von Verantwortung tragen, angedockt werden könnte. Aus unserer Sicht darf der Unterhalt nicht starr an die Zahl der Elternteile festgemacht werden, sondern muss sich an tatsächlicher Verantwortung orientieren. Entscheidend ist also, wer betreut das Kind wie viel, wo verbringt es seine Zeit, wo übernachtet es regelmäßig und wer übernimmt Alltagssorge, wer die finanziellen Lasten. Diese Kriterien galt es dringend festzulegen. Ob es jetzt bei zwei Elternteilen sind oder drei, das ließe sich meiner Meinung nach übertragen. In Mehrelternkonstellationen würde der Unterhalt entsprechend anteilig nach Betreuungs- und Verantwortungsanteilen verteilt werden. Wer mehr Sorgearbeit leistet, wird entlastet. Wer weniger betreut, trägt entsprechend mehr finanziell. So könnte sichergestellt werden, dass die Unterhaltsregelungen fair bleiben und an der Lebensrealität der Kinder anknüpfen. Ich bin fertig.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schwab. Und abschließend hat der Sachverständige Professor Dr. Thüsing 4 Minuten zur Beantwortung jeweils einer Frage des Kollegen Demir und einer weiteren Frage des Kollegen Heveling. Bitte sehr.
Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank. Auch hier versuche ich Zeit rauszuholen. Zuerst zur Frage des Abgeordneten Demir. Ich habe, was Frau Kollegin von Schilia gesagt hat, das hat sie auch schon in der schriftlichen Stellungnahme ja geschrieben. Und ich habe mir ja diese sehr lesenswerte Stellungnahme vorher bereits mal durchgelesen. Und sie nimmt da eine Interpretation der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. April 2024 vor. Sie sagt, Frau von Schilier, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es eben kumulativ die Voraussetzung eines bereits bestehenden, oder Sie formulieren das vorsichtig, eines zumindest von Anfang an ernsthaft angebahnte sozial-familiäre Beziehung des biologischen Vaters für eine zweite Chance bedarf. Ich lese das aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht hervor und ich glaube auch nicht, dass sich das aus der Systematik ergibt, weil da wägen Sie dann ab, letztlich sozial Beziehung zu Beziehung. Und nur wenn da sozialfamiliäre Beziehung auf beiden Seiten ist, dann hat das Biologische einen Ausschlag. Ich glaube, das Biologische kann man schon dann einen Ausschlag geben, wenn die sozialfamiliäre, also das Kontragewicht, auf der anderen Seite schon nicht mehr besteht. Also ich glaube, der jetzige Entwurf interpretiert hier das Bundesverfassungsgericht doch etwas folgerichter und systematisch stimmiger, dass man das so machen könnte vielleicht, wie Frau Kollegin von Schilia vorschlägt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, näher am Bundesverfassungsgericht ist der jetzige Entwurf. Das zur Frage des Abgeordneten Heveling. Ich habe mir notiert, Rechtsposition des Kindes im vorliegenden Gesetzesentwurf. Naja, da sind verschiedene Punkte, die das versucht zu stärken, und das ist auch gut und richtig. Also zum Beispiel der mindestens 14-jährige Minderjährige, der kann jetzt nicht durch seinen gesetzlichen Vertreter von der Vaterschaftsanfechtung abgehalten werden. Das ist erstmal ein Schritt, der zu mehr Mündigkeit führt. Wir haben die Anhörungsvorschrift des § 175 Absatz 2 FAMFG. Da steht jetzt soll, das Kind soll angehört werden. Das ist unter dem Gesichtspunkt des Kindes wohl vielleicht auch nachvollziehbar. Wir haben gerade von den verschiedenen Sachverständigen gehört, wie es mit dem Kindeswohl hier im Abstammungsprozess ist. Es ist jetzt so, dass die Konfrontation des Kindes mit Fragen zu seiner Abstammung zum Grundsatz wird. Die Frage ist, wollen wir das oder kann es nicht auch sachgerecht erscheinen, dem erkennenden Gericht hier mehr Spielraum einzuräumen, dass man aus der Soll-Vorschrift eine Kann-Vorschrift macht. Ich hätte dafür größere Sympathie, weil ich dem Richter zutraue, hier aufgrund seiner Erfahrung, der Richterin, auf ihrer Erfahrung eine kluge Lösung zu finden und eine saubere Abwägung vorzunehmen. Aber auch das ist justierend in sehr feinem Granulat. Das ist nicht eine grundsätzliche Frage, ist der Entwurf richtig oder nicht. Insofern, diese grundsätzliche Stärkung des Rechts des Kindes, die hiermit versucht wurde, ist zu begrüßen. Ob es hier eine Anpassung von soll zu kann geben soll, das stelle ich zur Diskussion.
Nein, leider nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt relativ zügig fertig geworden sind, ergibt sich die Möglichkeit zu informellen Gedankenaustauschen im unmittelbaren Anschluss an diese Sitzung. Ich darf mich zunächst sehr herzlich bei den Sachverständigen bedanken für die wirklich aufschlussreiche und sehr sorgfältige Beantwortung aller Fragen. Ich darf mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen bedanken für die sehr für die hellwache Teilnahme an dieser Anhörung. Das setzt beste Rahmenbedingungen für die zweite Anhörung, die wir in diesem Kalender ja durchführen. Und damit Sie nicht zu lange Leidenszeit haben, machen wir das heute um 15 Uhr im selben Saal zu einem anderen Thema. Ich freue mich auf Ihre erneute Anwesenheit, wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und darf die Sitzung schließen.